Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Ich bin der Dennis und wir, das heißt heute, sind wir zu dritt am Start, und zwar mit Daniel.
Hallo zusammen.
Und noch mit Tom.
Hello, hello, hello.
Ja, und wir haben uns heute zusammengefunden, weil wir vor gar nicht allzu langer Zeit uns mal wieder live gesehen haben und einen ganz besonderen Film im Kino gesehen haben zum 25-jährigen Jubiläum von Star Wars Episode 1 haben wir uns, man möchte fast zufällig in Köln getroffen, oder möchte man fast sagen, zufällig in Köln getroffen, und haben dort diesen Film gemeinsam geschaut in einer O-Ton-Ausstrahlung und leider ohne The Acolyte am Ende. Da hätten wir uns, glaube ich, alle drauf gefreut, oder?
Ja, hätten wir.
Hätten wir. Ja, hätten wir.
Ich war felsenfest davon überzeugt, wenn wir schon extra ins Cineplex gehen, eine der größten Kinoketten, dass da auf jeden Fall irgendwas kommt am Ende. Und ich war schon fast dabei, den anderen Leuten zuzurufen, bleibt sitzen, ihr Noobs. Aber scheinbar waren die schlauer wie wir und haben schon gewusst, dass nichts kam. Aber
ja, ist, was ich glaube, wann es lag? Ich glaube, es lag daran, dass wir O-Ton gesehen haben, weil in den deutschen Vorstellungen ist das überall gezeigt worden, habe ich jetzt gehört.
Ja. Nee, es lag wohl tatsächlich, also nicht daran, habe ich auch tatsächlich sogar mal kurz überlegt, aber wir hätten es erahnen können, auf dem Plakat draußen ist kein The Acolyte angekündigt. Also es gibt scheinbar sogar ein anderes Plakat, habe ich nämlich auch im Internet dann entdeckt, dass das in den Kinos dann da auch mit angekündigt wurde. Warum es jetzt da nicht war und warum es überhaupt bei manchen Kinos nicht gekommen ist, verstehe ich zwar immer noch nicht, aber ja, dafür können wir uns noch ein wenig länger in unserer Ungewissheit suhlen und freuen, dass es bald losgeht.
Ich wollte gerade sagen, man muss ja auch noch mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden sein, weil wenn man mehr als 6 Minuten mit Dennis verbringen will, das ist manchmal nicht so leicht. Und muss man froh sein, dass er mit uns ins Kino gegangen ist.
Ja, danke. Ja, ich bin halt viel unterwegs, der rasende Reporter, wenn man so möchte, ja. Es ist gar nicht so lange her, hatte ich gesagt, am Star Wars Tag, am 4.5.2024, waren wir nämlich gemeinsam, in Anführungsstrichen, der Tom hat es ja gerade gesagt, so, nicht ganz gemeinsam, aber irgendwie schon, auf der Power of the Force Con in Köln und haben uns dann abends ins Kino noch gesetzt, um diesen Film zu schauen. Und dabei ist diese wunderbare Idee entstanden, dass wir doch vielleicht mal über diesen Film reden sollten, so einen kleinen Rewatch-Marathon zu starten, den wir jetzt einfach mit Episode 1 angehen möchten, um dann nach und nach, so wie wir es zeitlich auch packen, auch die anderen Filme nochmal zu schauen. Vielleicht nicht immer zusammen, aber wir wollen uns zusammensetzen, um über diese Filme zu reden. Genau, das ist der Plan von heute. Und ihr wisst, auf was ihr euch jetzt einlasst. Ihr werdet jetzt 3 Stunden lang so lange wird es wahrscheinlich nicht dauern, aber schon einen ganzen Moment voller Informationen auch bekommen. Vielleicht Dinge, die ihr schon kennt, vielleicht Dinge, die ihr noch nicht kennt. Aber lasst uns vielleicht direkt mal loslegen mit einer kurzen, knappen Zusammenfassung des Films. Ich denke, nach 25 Jahren haben jetzt mindestens alle gesehen, also es müssten eigentlich alle Star Wars-Fans diesen Film gesehen haben, und wenn nicht, eine kurze Zusammenfassung. Natürlich spielt der Film vor den Ereignissen der Originaltrilogie, also klar, Episode 1 spielt natürlich entsprechend vor Episode 4 und folgt den Abenteuern von Jedi-Meister Qui-Gon Jinn und seinem Padawan-Schüler Obi-Wan Kenobi. Beide werden damit beauftragt, die Königin Padma Amidala zu beschützen, als sie versucht, ihre Heimatwelt Naboo vor der Handelsföderation zu retten, die diesen Planeten belagert. Während der Reise treffen die beiden, also Qui-Gon Jinn und auch Obi-Wan Kenobi, auf den Sklavenjungen Anakin Skywalker, der offenbar sehr starke Machtfähigkeiten besitzt. Und Qui-Gon glaubt, dass dieser Junge der Auserwählte ist. Der Auserwählte, der das Gleichgewicht in der Macht wiederherstellen soll. Ja, sie fliehen nach Naboo, reisen dann nach Coruscant und als hin und her es geht ganz, 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 ganz viel hin und her. Am Ende können sie Naboo von der Handelsföderation befreien und kurz vorher kommt natürlich einer der epischsten Momente wahrscheinlich, den Star Wars uns allen geboten hat jemals, und zwar das Lichtschwertduell zwischen Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi und dem Sith Lord Darth Maul. Und dabei haben wir auch einen der traurigen Verluste in diesem Film zu erleben. Aber ich denke, der Rest ist Geschichte. Ihr wisst, um was es geht. Und jetzt würde ich euch beide einfach gerne mal fragen, bevor wir wirklich so in dieses weitere Thema einsteigen, Film. Wie war es denn für euch, als ihr den Film damals gesehen habt? Der Film hat ja seine ursprüngliche Premiere am 16. Mai 1999 in Los Angeles. Einen allgemeinen US-Start gab es dann 3 Tage später am 19. Mai 1999 und ein paar Monate später, also am 19. August erst 1999, ist der Film in Deutschland veröffentlicht worden. Wie war das denn für euch? Wann habt ihr den Film gesehen? Habt ihr ihn direkt mit dem Start gesehen? Was habt ihr damals so gemacht? Was waren das für Zeiten, in denen ihr euch befunden habt, 1999? Ich fange jetzt einfach mal mit Tom an.
Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern an den Kinobesuch selber. Ich habe ihn aber auf jeden Fall relativ bald nach dem Release gesehen und ich habe mich auch wahnsinnig auf den Film gefreut. Ich kannte die Originaltrilogie schon aus dem Fernsehen und aus dem Kino. Die kam ja 97, glaube ich, nochmal mit den Special Editions zurück. Und ein Jahr später war auch schon dieses Plakat im Umlauf, wo Anakin vor diesem Haus auf Tatooine steht und sein Schatten so diese Vader-Silhouette hat. Mhm. Kennt ihr das?
Ja, ganz so toll.
Und dieses Plakat hat die Vorfreude meines Lebens ausgelöst. Das war der absolute Hammer. Und ich habe mich unglaublich auf den Film gefreut damals. Im Kino selber habe ich ganz viele Anspielungen, die ich heute natürlich verstehe, damals noch nicht verstanden. Das war einfach nur Star Wars. aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und es gab auch natürlich außenrum eine Fülle an Produkten, so wie das halt bei Star Wars oft ist oder immer ist, an Actionfiguren, Videospielen und Büchern, Comics und so weiter. Und hat ja dann auch eine neue Ära eingeleitet, diese Prequel-Ära. Und ich kann mich auch noch an den ziemlichen Shitstorm erinnern, der darauf gefolgt ist, den ich bis heute nicht ganz nachvollziehen kann. Aber das waren so spontan meine ersten Erlebnisse damit.
Hm. Ja, bei Daniel? Mir war es relativ ähnlich. Also was du alles so erzählt hast, vor allem, ich kann mich noch an viele Fernsehwerbungen und solche Dinge, vor allem für eben Actionfiguren und so weiter erinnern. Ich weiß auch noch, dass es damals noch kein Lego Star Wars gab. Das kam irgendwie relativ zeitgleich mit Episode 1 raus, weil die haben ja jetzt auch dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und ich weiß halt noch, dass ich früher in der Küche bei meiner Oma den X-Wing nachgebaut habe und alles Mögliche versucht habe, dass irgendwie optisch an Star Wars rankommt. Es gab ja noch keine Lego-Lichtschwerter und so weiter. Und deshalb war für mich dann auch die Ankündigung, dass tatsächlich Lego Star Wars gibt, war für mich genauso ein Riesending wie, glaube ich, der Film selbst. Und dazu muss man sagen, also ich war 1999 8 Jahre alt. Ich glaube, so viel habe ich da dann auch irgendwie noch gar nicht richtig verstanden. Ich habe sehr lang rum überlegt, aber ich glaube, dass ich auch erst innerhalb des, also während ich den Film geguckt habe, gemerkt habe, dass der Padawan Obi-Wan Kenobi, dass es die Figur ist aus Episode 4. Das war mir durch Trailer gucken und so weiter irgendwie halt mit 8 Jahren einfach nicht bewusst. Es gibt auch noch einen anderen, sehr witzigen, größeren Fail meinerseits. Den werde ich euch später noch erzählen, wenn wir uns dieser Figur widmen. Hat auch was mit Lego zu tun, mit einem Set, das ich damals bekommen habe. Und wo ich ihn geguckt habe, auch im Kino. Ich hatte das Glück, habe ich das ein oder andere Mal in diversen Podcasts schon erwähnt, dass mein Onkel auch großer Star Wars-Fan war. Der hat damals noch studiert und hat bei meiner Oma daheim gewohnt. Und der ist mit mir 97 schon in die OT nochmal rein, als da die Special Editions kamen. Und mit dem bin ich dann auch 99 und einem Kumpel von ihm, glaube ich, auch relativ zeitig nach dem Start ins Kino gegangen. Und ja, fand den Film einfach richtig geil und war damals auch sehr, sehr großer Fan von Jar Jar Binks. Es hat sich dann irgendwie gewandelt im Laufe der Zeit. Ich mochte ihn mal nicht. Mittlerweile habe ich ihn wieder tief in mein Herz geschlossen. So, ja, in Wellenbewegungen war so meine Liebe zu Episode 1, aber mittlerweile, ja, gerade jetzt durch unser Kinoerlebnis, ich fand den einfach nur richtig, richtig cool. Man hat, glaube ich, vor allem gemerkt, wir kannten den Film alle ja schon durch unzählige Male, wo wir ihn geguckt haben, und trotzdem gingen für mich die 2 Stunden rum wie im Flug, und wir hatten es danach drüber. Am besten hätte man nach einer kurzen Pause mit Episode 2 einfach weitermachen können. Also da wäre ich direkt dabei gewesen.
Ja, das stimmt. Ich habe den Film damals, ich war 5-mal im Kino insgesamt. Das war, ich war jetzt das 6. Mal in Episode 1 mit euch zusammen. Ich weiß, ich bin damals mit meinem Vater das erste Mal in diesem Film gewesen. Und ich weiß aber auch noch, Tom, du hast jetzt gerade das Kinoplakat angesprochen. Ich weiß nicht genau, welcher Film es war, aber ich war mit meinem Vater irgendwie vorher noch in einem Kinofilm gewesen, und da lief dann der Trailer zu Episode 1, und der hat mich damals so weggeflasht. Und bevor jetzt irgendwie die Leute lachen, nein, es war nicht Rendezvous mit Joe Black, auch wenn das einer der Filme ist, die ja sehr, einen sehr starken Hype bekommen haben, weil das einer der wenigen Filme war, wo dieser Trailer lief, aber ich glaube, das war auch eine reine US-Geschichte. Aber ich habe diesen Trailer gesehen, und dann, das war so ein bisschen wie auch jetzt bei Episode 7 damals, dieser erste Moment, man hat erstmal diesen ganz ruhigen Moment, damals plötzlich bumm, dann kommt so dieser kurze Herzschlagmoment, und dann hat man, ich glaube, da einfach direkt den Podracer von Anakin gesehen, man hat die Soundkulisse gehört, das war einfach wow. Also der Film hat mich wirklich unglaublich mitgenommen, weil ich ihn wirklich super stark fand. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 14 und ich habe den Film wirklich danach, ich habe mit meinem Vater geguckt, dann mit, ich glaube, 2 oder 3 verschiedenen Freunden, und wir waren sogar mit der Schulklasse damals noch drin. Also das war schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Und du hast recht, was dieses Auf und Ab angeht, Daniel, das habe ich auch gehabt, weil dieser Film ja schon sehr viel, der hat so viele Wow-Momente, und dann kommt Jar Jar Binks. Und dann wieder Wow-Momente, und dann kommt wieder Jar Jar. Aber ich glaube auch, mittlerweile habe ich mich auch sehr, sehr an diesen Gangen gewöhnt. Und ich meine, auch wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, du hast Lego angesprochen, Lego Star Wars, es kommt ein Film raus oder irgendwie was Kleines. Und da sehen wir dann das erste Mal ein Darth Jar Jar. Also
so geil.
Scheinbar werden Dinge erhört. Wir wissen es nicht.
No, aber das, ich finde das auch spannend, weil ihr Lego erwähnt habt. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz recherchiert. Da kamen Episode 1 Sets raus und parallel dazu aber auch OT-Sets. Einmal querbeet durch die OT und Episode 1. Das waren anscheinend 2 so Wellen.
Mein erstes Set war damals der Snowspeeder, nämlich.
Meiner auch, nämlich. Cool. Eben die 2 Speederbikes hatte ich und den Landspeeder. Und aus Episode 1 den N1 und das war's.
Tom, 1:1, das war auch mein Kinderzimmer. Die Ausstattung, ich hab sie heute noch alle.
Ja, da seid ihr mir was voraus. Ich habe damals nicht so viel Lego bekommen.
Ist halt witzig,
du warst zu alt und schon cooler wie wir wahrscheinlich.
Ja, möglich. Ich find's lustig, jeder Elternteil, der Ahnung von Star Wars gehabt hätte, hätte seinem Kind den X-Wing geschenkt, aber wir haben halt den Snowspeeder gekriegt.
Ich glaube, der war aber zu teuer damals.
Ich finde den aber auch cool, den Snowspeeder.
Ja, lasst uns mal in unseren Rewatch reingehen, einfach auch mal zu gucken. Wir haben das ein bisschen unterteilt in verschiedene Kategorien oder in verschiedene Topics, nennt man es ja auch. Und es gibt ja gerade in diesem Film sehr viele neue Charaktere, die auch einen sehr großen Impact dann aufs gesamte Star Wars Franchise bekommen haben zum späteren Zeitpunkt. Jetzt hast du, Daniel, gerade schon Obi-Wan angesprochen, wo du gesagt hast, naja, ach ja, das ist ja der alte Mann. Warum ist denn der jetzt plötzlich jünger geworden? Die Frage hätte ich mir vielleicht mal gestellt damals. Aber klar, ich meine, was Obi-Wan als Charakter ausgemacht hat, ist, denke ich, ganz klar. Also aber wir haben, glaube ich, alle im Kino festgestellt, das war schon ein ganz schöner Arsch als Padawan, oder? Also ohne da jetzt haten zu wollen, aber der hat, wie der so auch von Anakin gesprochen hat, ach ja, da habe ich gedacht, Mensch.
Ja, haben wir hier die nächste, was sagt der, unterentwickelte Lebensform, die wir aufgabeln, so sinngemäß. Genau. Da dachte ich auch, okay, das ist mir früher gar nicht so aufgefallen, aber mit einem erwachsenen Blick da drauf habe ich mir das auch gedacht. Also er hat sich definitiv später zum Positiven weiterentwickelt, aber... Ja, er war auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren.
Aber damals, meint ihr, ist das wirklich so geschrieben oder ist das einfach Zeichen der Zeit?
Also ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen auch Zeichen der Zeit ist. Also dass wir das schon ganz anders da jetzt auch mittlerweile wahrnehmen, dass auch Charaktere auch eine andere Entwicklung im Sprachgebrauch haben. Ich meine, wir kennen es ja vielleicht auch von aktuellen Hörspielen, also jetzt nicht im Star Wars Bereich, aber gerade jetzt fällt mir halt beispielsweise TKKG ein, die halt, keine Ahnung, vor zig Jahren halt mit sehr krassen Ausdrücken um sich geworfen haben und dann halt irgendwann, ich glaube ab Folge 100, haben sie dann plötzlich einen Switch gemacht und das hört man auch heute. Also es gibt dann heute die Retro-Folgen, die am Anfang immer sagen, hey, das ist ein Hörspiel seiner Zeit und wir finden es nicht cool, was damals gesagt worden ist, gerade was so rassistische Aussagen betroffen hat und sowas in die Richtung. Und man hätte es jetzt geändert, aber man will das natürlich jetzt nicht nochmal im Ursprung abändern, weil es ja schon einfach ein Thema seiner Zeit ist. Und ich glaube, das ist bei Star Wars hier auch passiert. Wobei es eigentlich, wenn man jetzt mal noch weiter zurückguckt in die Zeit, in die OT, da ja nie so der Fall war. Also zumindest meines Erachtens nicht.
Also ich glaube, ein Stück weit sind ja Filme immer so Kinder ihrer Zeit, in denen sie rauskommen. Und klar, Sprache verändert sich ständig und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es nicht nur, also vielleicht in Teilen, da gehe ich schon mit, manche auch Witze und so wird man heutzutage vielleicht anders machen und so. Hm. Aber ich glaube schon, dass es vor allem im Nachgang, wenn man quasi die komplette Story vom Fall der Jedi und so weiter kennt, dass das George Lucas nicht einfach so gemacht hat, weil er hätte ja Obi-Wan einfach auch deutlich sympathischer schreiben können. Und man merkt ja schon, dass zum Beispiel auch Yoda oder Mace Windu schon eigentlich ein bisschen Arschlöcher sind, wie sie da im Jedi-Rat so von oben herab auf Qui-Gon so, weil er unbedingt Anakin ausbilden will und so weiter herabschauen und das ist mir früher gar nicht so klar geworden, aber ja, jetzt im Nachgang glaube ich schon, dass das auch so die ersten Anzeichen waren, für dass da irgendwas mit dem Jedi-Orden vielleicht halt einfach nicht stimmt und dass die Jedi nicht unbedingt so dem Idealbild entsprechen, wie zum Beispiel der alte Ben Kenobi, der ja immer so die Verkörperung des Jedi-Ritters bis zu diesem Zeitpunkt war. Man kannte ja quasi keinen anderen, der diesem Orden so entsprungen ist in den Filmen.
Ja, und selbst Qui-Gon selber, der haut ja auch hier und da schon ganz... ganz heftige Sprüche raus irgendwie. Also ich kann mich nur an dieses Abendessen da in dem Haus in Tatooine jetzt gerade erinnern, wo er sagt, Anakin fragt ihn, seid ihr gekommen, an alle Sklaven zu befreien? Und was sagt er dann irgendwie so? Ja, nee, bin ich nicht.
Also, das war so, jetzt, nö. Und dann hätten die Endcredits kommen können. Das, ja. Ja, aber das ist klar. Ich meine, solche Filme. Und du hast jetzt gerade noch, Daniel, was gesagt, was, glaube ich, auch wichtig ist, hier zu erwähnen, dass ja mit Episode 1, das ist ja der erste Film, den George Lucas auch komplett nicht nur geschrieben hat, sondern auch gedreht hat. Also der ist ja, also stimmt, da ist, ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da merkt man halt auch, dass er nicht unbedingt der größte Dialogkönig ist, was das angeht. Also so an manchen Ebenen merkt man schon. Aber, und das ist jetzt, was ich halt irgendwie cool fand, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, im Kino habe ich diesen Film jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene für mich erlebt. Also ich habe an vielen Stellen gelacht. Ich habe an vielen Stellen den Kopf geschüttelt, als andere gelacht haben. Ich meine, Tom, wir beide haben da so, warum lachen die jetzt? Ich glaube, das war eine Szene, wo irgendein Droide abgeschossen worden ist. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber es gab ja schon so verschiedenste Szenen, die dann heute, glaube ich, einfach von uns auch anders bewertet werden als
total
damals.
Total. Das ist mir auch so extrem aufgefallen. Also zum Beispiel wo ich es am deutlichsten gemerkt habe, weil da hätte ich fast geweint, als Anakin sich von seiner Mutter trennen muss. Das ist eine Szene, die mich früher überhaupt nicht interessiert hat, irgendwie. Und die ist mir jetzt so nahe gegangen. Weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich selber Kinder habe oder was, aber das hat mich zu Tränen gerührt, irgendwie. Ja. Also das fand ich richtig berührend. Und das ist ja auch eine Wahnsinnssache, die wenige Dinge außer Star Wars irgendwie schaffen. Ich schaue den Film jetzt 25 Jahre später und sehe den halt nochmal komplett anders. Das ist schon, also für mich persönlich ist es schon sehr einzigartig, dass das ein Franchise, ein Film auf die Art und Weise schafft. Und ja, einfach cool, dass man das dann nochmal so neu aus einer anderen Perspektive entdecken kann, zu einer anderen Zeit seines Lebens. Und das finde ich schon echt cool.
Aber ja, das stimmt. Und dann dieser harte Kontrast mit diesem Pipi-Kaka-Humor, den ich als Kind halt auch mega abgefeiert habe. Ich muss da vor allem immer an eine Stelle oder beziehungsweise zwei Stellen denken. Das erste, wo sie einmal direkt in die Stadt reinlaufen auf Tatooine und das erste, was Jar Jar passiert ist, er tritt halt einfach in einen Scheißhaufen rein und humpelt dann so hinterher und versucht sich den Fuß so abzuwischen. Und dann gibt's später noch die Szene mit diesem Äopi, was dann halt furzt so in sein Gesicht. Und da habe ich eine witzige Anekdote. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber es war auf jeden Fall schon zu Zeiten, als ich den Film irgendwann später auf DVD hatte. Und ich kann mir jetzt gerade aktuell nur vorstellen, dass mein Bruder und ich, also wir haben damals definitiv noch zusammen daheim bei den Eltern gewohnt und wir hatten aus welchem Grund auch immer Untertitel an, deutsche Untertitel. Und ich könnte mir vorstellen, dass es war, dass wir den Film irgendwie spät abends heimlich noch geguckt haben und nicht laut machen konnten oder irgendwie sowas. Und es ist halt 1:1, also man müsste jetzt mal gucken, wenn jemand die deutsche Fassung der DVD hat, Episode 1, die Erstauflage. Da steht dann, da gibt es nämlich nur Untertitel für Hörgeschädigte und da steht dann drunter in Klammer, Darmwind entweicht.
Nein.
Als dieses Äopi furzt.
Okay. Darmwind entweicht. Okay, das ist ja geil, das wusste ich nicht. Okay, Mensch.
Also ich weiß nicht, in welchen Fassungen es drin ist, aber Erstauflage, Episode 1, DVD, da muss es drauf sein.
Wie habt ihr denn, jetzt haben wir Obi-Wan so ein bisschen im Blick gehabt, klar, er entwickelt sich ja dann irgendwann zu diesem alten Ben Kenobi, er hat jetzt seine eigene Serie bekommen, die ja auch, ich sag mal, sehr, sehr zwiegespalten aufgenommen worden ist, aber wie ging es euch denn, als ihr das erste Mal Qui-Gon Jinn gesehen habt? Wie habt ihr das empfunden? War das einfach okay, der ist halt einfach da? Also ich muss da vielleicht für mich ganz kurz sagen, ich war schon immer Liam Neeson-Fan. Also ich mag diesen Schauspieler einfach sehr. Also nicht erst seit Taken oder wie auch immer. Also der hat ja, sein berühmtester Film vor... Bitte?
Oh Gott. Ja. Ich finde diese Taken-Filme.
Die sind nicht alle, also eins ist noch gut, zwei und drei sind, also drei ist schon schrecklich, aber kann man sich trotzdem angucken. Aber Liam Neeson ist ja eher bekannt durch auch Schindlers Liste, ist ja, glaube ich, so sein, der größte Film vor Star Wars, meines Erachtens nach. Und ich habe ihn einfach, ich fand ihn so toll, weil der diese Ruhe ausgestrahlt hat. Dieser Typ, der da, also Der hat ja nichts anmerken lassen. Der war ja total, außer beim Rat der Jedi, als sie dann gesagt haben, nee, sie bilden Anakin nicht aus. Oder Anakin wird nicht ausgebildet. Da hat man kurz gesehen, was? Nicht? Warum? Und da denke ich mir, oh ja, da hat er mal kurz was gezeigt. Und als er dann am Ende halt draufgegangen ist, natürlich auch. Aber Qui-Gon Jinn war für mich so einer der größten Helden dieses Films. Also der hat Star Wars für mich nochmal ganz neu definiert, muss ich gestehen.
Also ich fand ihn schon irgendwie auch cool, aber irgendwie hat er auf mich auch immer wie so ein Öko gewirkt. Ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so ein bisschen Hippie-mäßig. Ohne jetzt was gegen Hippies zu haben, aber so sein Aussehen und so, und dann so kommt so eine gewisse Lebenseinstellung dazu, die halt doch ein bisschen anders ist als die von anderen Jedi. Und ja, aber irgendwie ist er dann auch schon ziemlich cool, weil er geht ja dann so seinen eigenen Weg auch und ja, es ist ihm irgendwie wurscht, was so die, ich sag jetzt mal, das Establishment des Jedi-Rats so sagt. Und nee, wenn das der Auserwählte ist, dann ist das halt der. Und dann nimmt er da mal so kurz das Blut ab und schickt dann Obi-Wan diese Blutprobe. Das ist auch so ein witziger Moment, da musste ich auch sehr lachen, als Obi-Wan sich dann so wegdreht und dann so, dreimal auf seine Tastatur haut und so, ah ja, das ist das und das.
Du meinst, als er ihm mit seinem Gillette-Damenrasierer die Blutprobe schickt?
Ja, genau.
Was gleichzeitig auch Kommunikationsmittel genau, ist.
Um mal kurz auszuholen, also dieses Funkgerät, das Qui-Gon auf Tatooine dabei hat, ist tatsächlich eine umgebaute, umlackierte, was auch immer, Version von einem relativ bekannten Gillette-Damenrasierer, der auch in den 90ern und frühen 2000ern sehr häufig in diversen Fernsehwerbespots zu sehen war.
Also das ist schon eigentlich ganz cool, dass sie halt sowas verwenden. Also das sind ja so die einfachsten Mittel, um irgendwas besonders aussehen zu lassen. Also da waren schon coole Ideen teilweise mit dabei. Aber ja, ich verstehe auch, was du sagst, Tom, der Öko, ja, oder der Hippie, ja, also das ist ja, er vertritt halt auch so sein eigenes Ding, ihm ist halt relativ egal, was die Obrigkeit sagt, man, das ist ja auch relativ, ne, kommt ja dem auch ganz, ganz nah. Und es ist ja auch lustig, dass selbst sein eigener Padawan ihn immer wieder ermahnen muss, er möge doch bitte sich nicht schon wieder gegen den Rat stellen und nicht schon wieder irgendwie Dinge machen, die halt nicht so konform sind. Also das heißt, Obi-Wan ist da schon hat eine höhere Hörigkeit gegenüber dem Rat, als es Qui-Gon Jinn zu dem Zeitpunkt hat. Das finde ich schon ganz cool.
Definitiv. Und ich muss halt sagen, als Kind, als Zehnjähriger habe ich das natürlich jetzt nicht so direkt so gesehen. Also hatte schon so ein paar Assoziationen, aber noch nicht so direkt. Also eher später, als ich dann wirklich so 14, 15, 16 war und vielleicht man selber auch irgendwie in so eine Anti-Haltung hineingerät, wie das pubertierende Jugendliche halt tun, fand ich ihn dann eigentlich erst so richtig cool. Also ist auf jeden Fall einer, der für mich immer ein sehr prägnanter Charakter im Star Wars Universum gewesen und ja, aufgrund dieser, ich nenne es jetzt mal Außenseiter-Edgy-Rolle auch sehr sympathisch für mich wirkt.
Ja, er trägt vor allem, also Liam Neeson und auch die Figur des Qui-Gon trägt halt vollkommen diesen Film und mich würde echt mal auch interessieren, ich war zu jung, wie andere Star Wars Fans darauf reagiert haben, weil Qui-Gon ist ja jetzt so eine Figur, die wurde nie in der OT irgendwo erwähnt, die wurde natürlich für die Prequels dann neu geschrieben und ich glaube, die Leute haben halt vieles anders erwartet, was vielleicht damals auch so ein bisschen die negative Haltung von Episode 1 mit beflügelt hat, weil halt eine neue Figur so viel Raum eingenommen hat und eigentlich sind alle Leute ins Kino gerannt und wollten halt wissen, was ist mit Anakin, was ist mit Obi-Wan, was ist mit Palpatine, wie kam es dazu und so weiter. Und dann nimmt der da so einen großen Raum ein, aber ich finde schon, dass es halt hier ziemlich gut passt und Liam Neeson ja einfach eine Top-Besetzung. Man merkt halt, das ist schon einer der besten Schauspieler, den es so gibt, auch wenn er vielleicht später mit der Taken-Reihe jetzt nicht unbedingt an hochklassigem Schauspiel interessiert war, sondern vielleicht eher das ja seinem Geldbeutel da gut getan hat, aber da mache ich ihm keinen Vorwurf. Aber in dem Film war auch die Figur schon richtig cool. Wenn man gerade überlegt, am Anfang, als diese Blast-Doors dann zugehen auf dem Schiff der Handelsföderation, Omar hat noch nie sowas gesehen, dass er da, und auch eigentlich später nicht mehr in der Art, dass jemand dann so kreativ sein Lichtschwert einsetzt und dann die hier Newt Gunray und so weiter, wie sie dahinter stehen, und they're still coming through. Ich liebe diesen Satz, wie er da dort und dieses ganze Tor nahezu am Einkrachen ist und die Funken fliegen und der steht da dort in aller Seelenruhe. Das ist schon echt, echt cool und ist für mich auch ein richtiger Jedi-Meister, der einfach weiß, was er tut. Ich sag mal, ähnlich wie eben der alte Obi-Wan in Episode 4, der da dann auf dem Todesstern rumschleicht und da den Schalter betätigt und der einfach weiß, was er tut. Und so kam mir Qui-Gon auch immer vor.
Ja, und trotz allem halt auch jemand, der halt sein Meistertum nicht dadurch definiert, dass er möglichst dem Kodex der Jedi treu ist, sondern halt auch mal eigene Entscheidungen trifft und auch dahinter steht. Fand ich auch toll. Und was du gerade angesprochen hast mit diesen Blast-Doors, ich weiß nicht, da geht das ja dann nochmal zu, noch eine Tür zu und so, und dann drückt er nochmal, da spürt man so richtig, wie er dann so die Macht da durchfließen lässt. Und zumindest habe ich das immer so interpretiert.
Ja, ich auch. Das ist auch gerade jetzt im Kino, hatte ich so diesen Moment, das zweite Blast-Door geht zu, er merkt das, er hält kurz inne und dann dreht er dieses Schwert ja noch tiefer rein und man hat diesen Eindruck, er nimmt wirklich gerade, oder er versucht das Schwert vielleicht irgendwie heißer werden zu lassen durch die Macht. Also das war, und man merkt ja schon auch so, dass die das Gegenüber, also jetzt hier Newt Gunray und Konsorten, ja schon wirklich die Panik haben, weil sie genau wussten, jetzt haben wir ein Problem. Und dann holen sie das, was irgendwie die gefühlte Allzweckwaffe gegen Jedi zu sein scheint, Droidikas mit Schildgeneratoren. Also ja. Da, also wir haben in Clone Wars gelernt, es geht auch besser. Also man muss nicht vor ihnen fliehen, man kann sie auch irgendwie anders ausschalten. Aber in dem Moment, ja, war es natürlich erstmal waren diese zwei oder waren es drei Droidika, ich glaube, es waren drei, waren halt erstmal unbesiegbare Gegner, weil sie konnten jetzt nicht irgendwie, also Obi-Wan hat es ja nicht geschafft, die alleine irgendwie abzuhalten, das ging nicht. Aber ja, das war dieser Blastor-Moment, den fand ich auch ziemlich stark.
Aber noch einmal kurz zurück, weil du gesagt hast, Qui-Gon nimmt dann so viel Raum in diesem Film ein. Und das finde ich auch was sehr Bezeichnendes für George Lucas. Für ihn hat das halt, war das halt stimmig. Und der hat sich da auch nicht gescheut, das so zu schreiben, wie er es für richtig gehalten hat. Und hat sich dann nicht irgendwie der Masse der Fans gebeugt, was die Fans gerne gesehen hätten, sondern er hat halt an seiner Vision weiter festgehalten und das eben so geschrieben und auch dann so verfilmt. Und das finde ich, im Nachgang tut das dem Film, glaube ich, schon gut, dass jetzt halt da nicht alles sofort total plakativ erklärt wird, oh, und dann ist das passiert. Nö, der Film fängt halt an mit, was weiß ich, Handelsembargo und dann ist halt so ein Qui-Gon Jinn da, der total anders tickt, als man jetzt erstmal denkt. Ja. So. Und auch die Jedi an sich, dass sie ja so drauf sind, wie sie eben drauf sind. So ein bisschen herablassend, egal ob das jetzt Mace Windu oder sogar so ein kleiner Padawan wie Obi-Wan zu der Zeit ist. Das ist schon cool und mutig gewesen, bestimmt auch.
Ja, zumal wir überlegen müssen, dass wir zu dem Zeitpunkt, also da hat sich das erste Mal ja auch das Thema damals noch Expanded Universe und Kanon das erste Mal auch aufgeteilt, also ganz bewusst aufgeteilt, dass George Lucas ja auch gesagt hat, alles das, was in den Filmen passiert, das ist Kanon, alles andere ist mir egal, das muss ich nicht verwenden. Und das heißt also, so gesehen wussten wir ja zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht, wie der Rat der Jedi überhaupt getickt hat. Was waren das denn eigentlich für welche? Wir kannten zu dem Zeitpunkt, als Episode 1 rauskam, kannten wir Obi-Wan und wir kannten Yoda. Und damit hat es ja schon eigentlich aufgehört, wenn wir jetzt mal Vader und Palpatine als Machtanwender mal rauslassen in der Kalkulation, kannten wir ja nur diese zwei. Und das waren halt zwei alte Eremiten, die halt einfach ja nicht wirklich was, ich sag mal, wirklich was gebracht haben, also so Background-Story für die Jedi. Und jetzt kommen wir da und dahin und haben gleich einfach schon so den Rat der Jedi und wir haben das Gegenüber mit Qui-Gon Jinn, die einfach komplett nicht miteinander funktionieren können, weil sie halt einfach unterschiedliche Maßstäbe an den Codex setzen. Das, was ja dann auch in Episode 2, 3 und auch in den Clone Wars ja dann auch einfach nochmal thematisiert wird, gerade wenn wir dann Count Dooku auch später kennenlernen.
Das ist auch wirklich eine Qualität des Films, die man immer wieder hervorheben kann, weil ja immer so, mittlerweile geht's, also George Lucas hat ja auch so eine Renaissance und viele Leute wünschen ihn sich mittlerweile wieder zurück, aber wer sich wie wir noch erinnern kann, was damals für ein Shitstorm, also ich habe es jetzt nicht direkt danach mitbekommen, aber in den Jahren danach, wo ich dann halt auch älter war, der wurde ja wirklich wie eine Sau durchs Dorf getrieben und man hatte das Gefühl, die ganze Welt hasst George Lucas. Aber er macht halt hier einfach geniales Worldbuilding. Der etabliert hier so viele Dinge, wo Leute heute noch Potenzial rausschöpfen und noch heute kreativen Input aus einem 25 Jahre alten Film ziehen und wie er da die Coruscant und die Republik und alles etabliert hat. Und klar, vielleicht ist es manchmal ein Tick zu verkopft und ein Tick zu verkompliziert. Aber wie er sagt, er hat halt einfach sein Ding durchgezogen. Der hatte das Glück, er konnte das machen, weil er halt so viel Geld verdient hat durch die alten drei Star Wars Teile, dass er quasi den Großteil selbst finanziert hat und das Studio 20th Century Fox quasi nur der Publisher war. Die haben nur ein bisschen Geld dazu gegeben und halt konnten den Film dann veröffentlichen. Aber er konnte halt machen, was er will. Und das war im Guten wie halt im Schlechten einfach was Einmaliges. Und ich denke gerade heute, wenn man so diesen Mainstream-Einheitsbrei, den es ja in vielen großen Franchises oder allgemein im Kino gibt, da wünsche ich mir oft solche Dinge zurück, dass halt einfach ein Regisseur einfach seine Vision umsetzt und lieber habe ich dann ein, zwei, drei Kritikpunkte an irgendeinem Film, aber es ist halt was Einzigartiges und nicht ja, dass jedes Jahr im Prinzip der gleiche Film nochmal in einer anderen Farbe rauskommt, so.
Ja, und man muss halt auch sagen, die Fans haben sich dadurch halt auch ganz schön ins eigene Knie geschossen, weil dieser gigantische Shitstorm der Prequels dann dafür gesorgt hat, dass George Lucas halt auch einfach keinen Bock mehr auf Sequels hatte oder generell auf Star Wars.
Mhm. Und, was wirklich schade ist, ja. Und ich meine, es lag ja auch, da kommen wir vielleicht auch einfach zum nächsten Charakter, der hier neu eingeführt wurde. Es lag halt auch an Charakteren wie Anakin Skywalker, der damals, also der kleine Annie, ja, auf dem Wüstenplaneten, der eigentlich ein ganz netter Kerl ist, der versucht nur den Menschen zu helfen um ihn herum. Aber der Charakter war halt sehr nervig geschrieben. Ich glaube, da sind wir uns schon einig gewesen. Also damals habe ich ihn auch als nervig empfunden, muss ich gestehen. Vielleicht, ich meine, ich war 14, als ich den Film gesehen habe. Das war halt wie mein kleiner Bruder. Und dann, bist du ein Engel? Oh, komm, halt die Klappe. Ja, so ungefähr. Das war so ein bisschen schwierig. aber heute sehe ich das natürlich ganz anders. Also das möchte ich hier nochmal betonen. Also früher war das für mich auch etwas, was ich schwer empfunden habe. Und ich mochte auch einfach Jake Lloyd nicht, weil man wusste ja zu dem Zeitpunkt, das wird irgendwann mal Darth Vader. Wie soll der denn Darth Vader werden? So, das war so mein Gedanke damals. Und also ich glaube, er hat ist mit dafür verantwortlich, dass dieser Shitstorm ausgebrochen ist, meines Erachtens nach. Aber gerade wenn ich jetzt heute den Film nochmal geschaut habe oder mit euch geschaut habe, dann im Kino, zu Unrecht. Also er hat die Rolle schon gut gespielt. Ja, er war ein Kind. Ja, es war eine Kinderrolle und er hat sie schon echt gut gespielt. Dafür, dass er keine große Ahnung davon hatte.
Aber also jetzt, wo du sagst, ist mir diese Debatte auch wieder eingefallen erst. Als wir den Film jetzt nochmal gesehen haben, habe ich keine Sekunde dran gedacht, dass der nervig ist. Überhaupt nicht. Und ich habe das, glaube ich, als Zehnjähriger auch nicht so stark so empfunden. Auch Jar Jar fand ich nicht so schlimm, wie es dann immer dargestellt worden ist. Also das, ja, keine Ahnung.
Ich glaube, wir sind da auch ein bisschen Opfer einfach der Medien geworden oder einfach Opfer dieser Fan-Bubble. Ich meine, man hat sich, glaube ich, damals einfach auch viel angehört und hat Dinge dann auch ein bisschen für sich anders wahrgenommen, hat dann vielleicht auch mal eine Meinung mehr mitgenommen, als dann selber seine eigene Meinung sich zu bilden. Kann auch unter Umständen sein. Ich glaube, also wenn wir heute 25 Jahre später auf den Film gucken, sind wir uns einig, das ist besser geworden. Also es ist nicht mehr so, wie es damals für viele war. Ich glaube, das sehen auch viele andere so.
Da finde ich Anakin an anderer Stelle echt schlimmer. Also
im Erwachsenenalter, meinst du? Oder im Teenie-Alter?
Ja, zum Beispiel, ja. Also auch nicht immer, aber ja, müssen wir jetzt nicht die anderen Filme thematisieren. Es geht um Episode 1, aber ja, ich finde es nicht tragisch. Also aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr und früher eigentlich auch nicht.
Ich finde, ein gutes Beispiel ist vor allem auch, man muss immer bedenken, woher hat denn George Lucas seine Inspiration von Star Wars oder für Star Wars überhaupt gezogen? Der wollte ja ursprünglich mal einen Flash Gordon-Film machen und dann gab es rechtliche Probleme und der war auch Fan von sowas wie Buck Rogers und das waren halt einfach diese Low-Budget Samstagmorgen Space-Abenteuer, wo es die crazysten Sachen gab und was auch immer. Und das war eigentlich seine ursprüngliche Inspiration, warum er Star Wars gemacht hat. Und ich finde halt, Episode 1 ist schlägt genau in diese Kerbe. Du hast da alles drin von politischen Verwicklungen, du hast Drama, du hast dann wiederum diese Comedy, die teilweise ein bisschen deplatziert wirkt. Aber es ist alles so dieser bunte Sci-Fi-Mix, den man sich halt dann auch immer wieder gern anguckt. Und man hat ja heute immer noch diese Diskussion, wenn dann Leute kommen, oh, Andor ist das beste Star Wars, was es jemals gab und so weiter. Und ich liebe Andor. Ich finde, es ist eine geile Serie und ich bin auch froh, dass es heute sowas gibt. Aber jemand wie George Lucas, der hatte halt nie vor, sowas zu machen. Und ich glaube halt viele der damals dann erwachsenen Star Wars Fans, also die vielleicht dann mit, keine Ahnung, zwischen 10 und 15, 1977 in Episode 1 waren. Und dann waren die halt dementsprechend 99 schon älter und haben dann halt vielleicht einen anderen Film erwartet. Aber George Lucas hat halt ganz klar seine Story so erzählt, wie er es wollte. Hm. Und ich finde, man kann da dann nicht immer dem Regisseur was vorwerfen, weil nur weil man selber vielleicht andere Erwartungen hat, dann kann man schon sagen, okay, vielleicht ist es nicht mein Film, aus welchen Gründen auch immer. aber dann da so drauf einzuhauen, ist halt irgendwie total deplatziert. Und ja, und ich verstehe halt nach wie vor den Shitstorm, den es damals gab, nicht, weil, ja, es ist Star Wars pur, meiner Meinung nach.
Ja, und ja. George Lucas wollte halt einen Film über einen Jungen machen, für Kinder halt auch. Ja, deswegen ist ja da auch Jar Jar drin zum Beispiel. Und das hat er halt gemacht. Und ich kenne auch wahnsinnig viele Leute sagen, dass ihnen bei Rogue One oder Endor der Märchencharakter fehlt. Und dass es für die halt nicht das richtige Star Wars ist. Mhm. Also es ist halt einfach, sprich, die Trilogien sprechen, glaube ich, eine andere Zielgruppe an als jetzt solche Spin-Offs.
Mhm. Das stimmt, ja.
Ich bin aber auch froh, dass es mittlerweile beides gibt.
Nee, natürlich. Das ist ja das Schöne an der aktuellen Star Wars-Zeit, dass jeder so sein Star Wars finden kann, nachdem er sucht.
Mhm. Lasst uns vielleicht mal von den Charakteren, ich meine, wir könnten jetzt noch über Padme sprechen, die natürlich gerade für den späteren Verlauf auch einen sehr starken Impact noch für das Gesamtfranchise hat. Aber ich glaube, dass, ja, gibt's da was Spezielles zu sagen? Ich meine, Natalie Portman, tolle Schauspielerin, mochte ich sehr, auch damals schon Leon der Profi, war ja so auch die erste große Rolle von ihr, wo sie mitgespielt hat. Aber gab es etwas rund um Padme, wo ihr sagt, das wäre jetzt noch erwähnenswert?
Ich glaube, ich habe als Kind nicht gecheckt, dass die echte Padme eine dieser Handmaidens ist. Also das habe ich, glaube ich, als Kind nicht geschnallt.
Du bist also nicht schlauer wie Qui-Gon oder Obi-Wan gewesen.
Offensichtlich nicht.
Wollte ich gerade auch ansprechen. Haben sie aber gut gemacht. Also ich finde nach wie vor, selbst wenn man drauf achtet, es fällt unglaublich schwer, ausfindig zu machen, zumindest mir, wann denn jetzt das, also Natalie Portman Padme spielt oder die Königin, oder wann es Keira Knightley, die man ja aus Fluch der Karibik und so weiter kennt, die war damals noch ganz unbekannt, die war ja unter anderem eine der Handmaids, und auch, ich glaube, Sofia Coppola, die Tochter von Francis Ford Coppola, einem, ja, der wahrscheinlich weltgrößten Regisseur und einer der besten Freunde von George Lucas, die hat da auch eine von denen gespielt, und das haben sie schon wirklich, wirklich gut gemacht. Und was ich da noch erwähnen möchte, ich liebe einfach die Outfits von Padme, dieses Pompöse, ja, und ihre tollen Frisuren. Das sieht man auch in der heutigen Zeit immer wieder, tolle Cosplayerinnen, auch jetzt auf der Power of the Force war eine, die hatte diese Zopffrisur, die Padme trägt, wenn sie beim Senat vorspricht, wenn sie es dann später nach Coruscant schaffen. Und das sind schon wirklich, wirklich coole Outfits, auch wenn man an einer Stelle das Stromkabel.
Das ist so ein Moment, da frage ich mich aber auch, wie, also es ist ja im Grunde, ist es ja nichts anderes wie der Moment, in dem auch Obi-Wan in Episode 4 das Lichtschwert in die Hand nimmt, und dann sieht man auch, dass das Kabel quasi unter seinem Ärmel irgendwie ein bisschen rausspannt. Das haben sie ja in der Special Edition ein bisschen rausretuschiert. Ich frage mich, warum sie es hier nicht hingekriegt haben.
Das habe ich mich auch gefragt. Der Film hat so viele Überarbeitungen, und das ist doch ein leichtes für die Leute von ILM. Im Kino ist es halt besonders aufgefallen, weil da das Kabel dementsprechend an Größe gewonnen hat.
Das stimmt, ja.
Ja, finde ich auch. Entschuldigung.
Ja, sag ruhig.
Ich glaube, diese Padme-Kostüme sind ja teilweise auch an dieser mongolischen Tradition, orientieren sich sehr stark an dieser mongolischen Tradition. Da gibt es auch eine sehr bekannte mongolische Königin, Genepil oder so heißt sie, glaube ich, die ein sehr tragisches Schicksal dann erlitten hat.
Okay, also, ähnlich wie Padme. Wusste ich auch nicht.
Ja, genau. Aber da googelt es mal. Einfach Mongolian Queen, Last Mongolian Queen oder sowas googeln. Da sieht man Gegenüberstellungen von dem echten Kleid, von der echten Königin, cool. und Padme daneben.
Also vielleicht zu den Kleidern, so, es gibt ja so einen kleinen Fun Fact, greife ich das vielleicht ein bisschen vor, dass die Kleider, also der Entwurf eines solchen Kleids, bis es wirklich dann tragbar war, über 8 Wochen gedauert hat. Also das, und sie verlässt den Raum, also verlässt die Szene, ich muss jetzt hier Carrie Fisher ein bisschen zitieren aus dem damaligen Rant, den sie in Anführungsstrichen gegen George Lucas gebracht hat, Padme verlässt den Raum und trägt im nächsten Schnitt plötzlich wieder ein anderes Kleid, und wieder Schnittwechsel, wieder ein anderes Kleid, also Padme ist ja sehr, die hat sehr, sehr viele Kleider offenbar an, was mich ein bisschen
verwundert. Queen Amadillo, sage ich nur.
Was mich ein bisschen verwundert hat, ehrlicherweise, ist, dass offenbar keinem auffällt, dass die Zofe, die dort geschickt wird, um auch zum Beispiel R2-D2 zu reinigen, auch Padme heißt. Weil sie wird ja mit dem Vornamen angesprochen. Warum weiß denn keiner, dass die Königin von Naboo Padme mit Vornamen heißt? Also das sind so kleine Plot- oder East, naja, Plotholes ist es eher, die dann vielleicht einfach ein bisschen merkwürdig sind, weil eigentlich müsste ja einem, müsste es ja quasi auch einem Panaka, der müsste das ja eigentlich wissen, beispielsweise, und vielleicht eigentlich auch ein Qui-Gon Jinn, der auf Mission geschickt wird. Da habe ich
mir nie drüber nachgedacht, stimmt. Dass ja Padme sogar ihr echter Vorname ist. Naja, es ist genauso gut wie die Entscheidung von Obi-Wan, als er ins Exil geht, einfach nur seinen Vornamen zu ändern und seinen Nachnamen zu behalten.
Ja, ich finde auch,
Luke nennt sie halt auch Skywalker und schickt ihn nach Tatooine.
das sind so Dinge, das ist halt Geschichte, das ist halt Filmgeschichte, ja, aber es ist lustig, definitiv.
Ich würde gerne noch eine Sache sagen, bevor wir es irgendwie vergessen. Und zwar, was ich richtig cool fand an Padme, war, dass sie 1:1 einfach als Mutter von Leia durchgeht. Ich sehe da so viele Eigenschaften von ihr. Sie nimmt selber das Heft in die Hand. Sie ist nicht die Damsel in Distress, die immer nur gerettet werden muss, sondern die packt selbst mit an, hat einen Blaster, sie hat Pläne. Sie ist sich für nichts zu schade. Und das sehe ich total eben Leia aus der Originaltrilogie wieder, und nicht nur optisch, finde ich, passt es sehr gut, sondern einfach die Wesenszüge und der Charakter, das haben sie wirklich in dem Fall echt sehr gut umgesetzt.
Ja, auch die kleine Leia aus der Kenobi-Serie ist ja auch so ein sehr gutes Beispiel eines Kindes, die halt schon sehr schlau ist für ihr Alter und auch schon sehr weit ist in vielen Belangen. Aber ja, sie ist halt mit den Eltern, ich meine, Obi-Wan sagt es ihr auch am Ende, aber da kommen wir vielleicht irgendwann auch nochmal zu der Serie.
Wie alt war sie, also die Rolle? Ich glaube 16 ist sie, mit 16 ist sie, oder mit 15 ist sie Königin geworden, und im Film ist sie 16 oder so, glaube ich.
Also
sie ist
ja, ich meine so jung. 14, 15. Also ich glaube, irgendwas war super. Also jüngste Königin jung, überhaupt, genau. Ja. Lasst uns mal über das Thema des Films sprechen, oder Thema und Motiv.
Ich habe noch einen Einwurf.
Einen Einwurf hat er noch.
Das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte. Und zwar habe ich eine Frage an euch. Und zwar, wie klar war euch denn, dass... Also ihr wart älter wie ich, wahrscheinlich weiser und lacht mich jetzt aus, aber war euch damals, als ihr Episode 1 bewusst geguckt habt, bewusst, dass Senator Palpatine der Imperator ist?
Ja,
ich glaube schon, ja.
Okay, habe ich mir gedacht, aber ich wollte erwähnen, mir war es nicht, und Achtung, jetzt erzähle ich euch die Geschichte, wie ich erfahren habe, dass er es war. Und zwar habe ich weiß nicht genau, wie viel später das war, vielleicht war es im gleichen Jahr zu Weihnachten, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich damals die allererste Version des Lambda-Shuttle aus Lego bekommen. Und da waren da diese roten Garden mit drin und eben ein Palpatine und ich glaube noch irgendeine andere Figur. Auf jeden Fall war halt Palpatine drin. Und mir war nicht bewusst, weil er wird ja in der OT auch nie namentlich Palpatine genannt. Ich habe damals keine Bücher gelesen und nix und so weiter, kannte das Expanded Universe nicht. Und habe dann auf der Lego-Packung erfahren, Imperator Palpatine, das steht da drauf. Und ich so, Imperator Palpatine, das ist doch der Name von dem Senator. Videokassette rausgeholt, Videokassette rein, dann geguckt. Und ich so, oh mein Gott, mein Bruder gerufen aus dem Nachbarzimmer. Und ich so, komm schnell her, ich habe was übel Krasses rausgefunden. Und dann war das für uns wirklich, mein Bruder ist 3,5 Jahre jünger wie ich noch, der wusste das dann auch nicht. Und wir waren da beide so richtig, oh mein Gott, wie krass ist denn das? Und ja, die Lego-Packung hat mir den Twist verraten. Und mir ist es als Kind, obwohl ich den Film wahrscheinlich 100-mal geguckt habe, auf meiner VHS, bis sie geglüht hat und nicht mehr guckbar war. Ich wusste es einfach nicht, und das wollte ich euch und allen, die gerade zuhören, mal erzählen.
Ich kann mir vorstellen, wie du vor dem Videorekorder gesessen bist und gewartet hast, bis die Kassette zurückspult.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt der Zuhörenden mit Sicherheit irgendwie
fragen, was ist eine Videokassette?
Ja, was ist eine Videokassette? Das ist die eine Frage. Aber vielleicht auch die, dass das Gleiche erlebt haben wie du. Und viele der Zuhörenden oder auch der Kinobesucher, die mit uns im gleichen Saal gesessen sind, die haben ja diesen Film noch nie im Kino sehen können. Das ist ja teilweise so verrückt, da saßen ja so viele junge Menschen auch mit drin, also jung im Vergleich halt zum Film, wo ich sagte, wow, das muss ja für die auch ein krasses Erlebnis gewesen sein, diesen Film dann wirklich mal auf der großen Leinwand zu sehen, was wir halt dann irgendwie schon Jahre vorher machen konnten. Lass uns mal über das Thema über das Thema des Themas sprechen, was diesen Film betrifft. Thema, Motive des Films. Also es ist ja, es ist ja klar, wir haben ja schon vieles angesprochen jetzt. Wir haben auf der einen Seite natürlich auch die politische Ebene, die eine ganz große Rolle in diesem Film spielt, weil wir natürlich diesen Kampf haben der Handelsföderation gegen den Planeten von Naboo, gegen das Volk der Naboo. Und es geht aber auch um die Macht. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Also wie, wenn ihr heute diesen Film retrospektiv betrachtet, was habt ihr, könnt ihr euch an einen Punkt erinnern, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich jetzt auch später erst wirklich aktiv verstanden, mal abgesehen jetzt von Palpatine?
Also die Nummer mit der Handelsföderation und diesem Handelsembargo und so weiter und so fort, das ist mir erst so richtig aufgegangen, als ich dann viele, viele Jahre später auch verschiedene Bücher dazu gelesen habe, die irgendwie um Episode 1 spielen. Das letzte war jetzt erst vor kurzem Cloak of Deception, wo das auch nochmal aufgegriffen wird. Und wie das alles zusammenspielt und diese politischen Verwirrungen und Irrungen und Intrigen und dass die Handelsföderation auch ursprünglich gar nicht nur aus Nemodianern bestanden hat. Und das ist mir erst viel, viel später aufgegangen. Die klassischen Motive, ich sag jetzt mal diese Heldenreise, das habe ich, glaube ich, schon irgendwie kapiert, aber auch eher unterbewusst. Und ich glaube, es ging auch vielen anderen so, als Dave Filoni diese Filoni-Speech gehalten hat und das alles nochmal so ganz kurz zusammengefasst hat, wie er das interpretiert und wie er das sieht, da haben sich bei mir dann schon auch nochmal einige Links irgendwie zusammen, einige Synapsen zusammengeschlossen, sage ich jetzt mal.
Gibt es diese Filoni-Speech, also ich habe die auch gesehen, aber gibt's die frei auf YouTube?
Ich habe sie tatsächlich rausgesucht, die können wir gerne im Anschluss verlinken, habe ich nämlich auch gedacht. Also ansonsten gibt es das bei den Specials von Disney Plus, das ist die Disney Gallery zur ersten Staffel von The Mandalorian. Und um vielleicht nochmal unsere Zuhörenden abzuholen, also da geht's ganz grob darum, dass alle Regisseure und führenden Produzenten, die an der ersten Staffel von The Mandalorian beteiligt waren, saßen an so einem großen runden Tisch und unterhalten sich über Star Wars und auf einmal packt Dave Filoni den Hammer aus und erzählt wirklich eine der beeindruckendsten Reden, die geht irgendwie 6-7 Minuten, also alle hören ihm gespannt zu. Und er erklärt im Prinzip das Motiv hinter dem Duel of the Fates. Und es ist wirklich genial. Ich kann jedem nur empfehlen, hört euch das mal an. Aber so die kurze Zusammenfassung, was er denn da sagt, ist eigentlich, dass es in dem Duel of the Fates, dass es nicht nur ein cooler Schwertkampf zwischen zwei Jedis und einem coolen Bösewicht ist, sondern dass dieses Duell die Zukunft, das Schicksal von Anakin entscheidet. Es geht halt darum, wer wird diesen Kampf gewinnen und wird es dazu führen, dass Anakin von Qui-Gon, einem Jedi, der vielleicht nicht ganz den Lehren des Rates folgt und schon vielleicht verstanden hat, wo der Fehler der Jedi zu der Zeit liegt, ausgebildet, oder wird es dann letzten Endes so, wie es halt kommt, dass Qui-Gon stirbt und der vielleicht optimale Pfad für Anakin, der ihn wirklich zum Auserwählten gemacht hätte, ohne seine bösen Taten in der Zwischenzeit. Und er wird halt von Obi-Wan ausgebildet, der halt nicht diese Rolle des verlorenen Elternteils einnehmen kann, sondern er ist eher wie ein Bruder für ihn und die haben zwar eine super Beziehung, aber er nimmt ja diese Rolle auch widerwillig an und eigentlich der einzige Grund, warum er Anakin ausbildet, ist eben, weil er Qui-Gon am Sterbebett das verspricht und sein Versprechen halten will. Aber die beiden haben damals noch gar keine nähere Beziehung und haben einfach nicht diese Verbindung, die Qui-Gon mit Anakin hat. Und letzten Endes ist quasi der Kampf mit Darth Maul und das Ergebnis daraus, dass Qui-Gon den Kampf nicht überlebt hat, der erste unbewusste Schritt zur bösen Zukunft, die Anakin davor steht, und dass das quasi der Scheideweg war, der alles weitere ins Rollen bringt. Und Filoni führt es dann im Endeffekt aus bis ans Ende von Episode 6, als dann Anakin bzw. Vader sich gegen den Imperator entscheidet und seinen Sohn zur Seite steht, weil er sich in dem Moment dann quasi entscheidet, auch wenn es nur für einen Moment ist, die Liebe zu seinem Sohn zuzulassen und versucht quasi ein Vater für seinen Sohn zu sein, obwohl er selbst gar nicht weiß, wie es ist, in der Rolle eines Vaters zu schlüpfen, und so quasi seinen Sohn bewahrt. Weil im Endeffekt ist die Entscheidung von Vader ja nicht, dass er die Macht ins Gleichgewicht bringen will, sondern er will seinen Sohn retten, und das andere ist quasi nur das Nebenprodukt, und im Endeffekt die Liebe zu seinem Sohn ist auch das, was ihn auf die helle Seite zurückholt. Nicht die Lehren der Jedi, nicht alles, was drumherum ist, es ist nicht die Macht, sondern es ist ganz klar einfach nur die Beziehung von Vater und Sohn, die letzten Endes der Galaxis Frieden bringt. Ich habe das jetzt versucht, so kurz zusammenzufassen. Filoni kann das viel schöner, viel ausführlicher wie ich. Und hört euch das alle bitte unbedingt mal an. Und wir verlinken das auf jeden Fall.
Was halt wichtig ist, ist, glaube ich, dass dadurch, dass Qui-Gon stirbt, kann Qui-Gon nicht die Vaterrolle für Anakin übernehmen und ebnet somit Palpatine quasi den Weg, dass er diese Rolle ausfüllen kann. Ja.
Und das ist halt dieses ganz große Thema, dass wir hier quasi den ersten Step in die, ja, auf diesem Weg gehen. Ich meine, klar, wir wissen alle, was in Episode 4 passiert. Also wir wissen, Anakin ist irgendwann Darth Vader. Der Weg dorthin ist natürlich eine ganz andere Geschichte, die wir noch nicht kannten. Aber wir wussten natürlich, das Endlied wird sein, dass dieser kleine Junge von Tatooine irgendwann der große Böse wird. Wenn man sich aber den Film jetzt mal ganz nüchtern betrachtet oder ganz nüchtern anschaut, hat man am Ende des Films jetzt erstmal noch nicht diesen Eindruck, dass da jetzt irgendwie, also das was jetzt Filoni erzählt hat, dass durch den Tod von Qui-Gon plötzlich so viel mehr verändert hat. Weil man hat ja den Eindruck, hey, Obi-Wan ist trotzdem da und der will ihn ja auch ausbilden. Klar, auch er so der Pflicht oder aufgrund seiner Pflicht gegenüber dem Meister, seinem verstorbenen Meister. Trotzdem ist das etwas, man hat mit dem Ende des Films jetzt nicht den Eindruck gehabt, okay, Anakin wird jetzt böse. Man sieht zwar auch immer mal zwischendrin, ja, so kleine Facetten, ja, also gerade wenn er dann irgendwie vor dem Rat steht und dann gefragt wird, warum er jetzt, ob er Angst hat oder Angst, seine Mutter zu verlieren, und er sagt dann, was hat das denn damit jetzt zu tun? Also man merkt schon, er ist auch schon, er hat das schon so ein bisschen auch in sich, dass er halt auch gegen sowas auch schießen möchte, aber ich finde, jetzt am Ende des Films hat man nicht den Eindruck bekommen, okay, wenn das wird jetzt definitiv Vader werden. Außer man wusste es halt. Hätte man die chronologisch rausbekommen oder rausgebracht, hätte ich das jetzt nicht vermutet am Ende des Films. Also ist zumindest meine Meinung.
Was ich auch spannend finde, da sind wir wieder bei dem Thema, wie sehe ich den Film heute? Wenn man Anakin in Episode 1 und später in 2 und 3 kommt es dann auch noch mal deutlicher durch, wenn man versucht, ihn in dieses System zu pressen, dann verändert er sich dadurch. Ja. Und auch die Tatsache, dass man ihm die einzige Person, erstmal seine Mutter, dann Qui-Gon quasi wegnimmt, dass die ja Bezugspersonen sind, dann ihm verweigert, eine Beziehung zu Padme führen zu dürfen, die ja auch eine Bezugsperson ist, dann vielleicht mit Obi-Wan jemanden hat, der solche Beziehungen gar nicht eingehen kann, aufgrund seiner Dogmen, denen er treu ist oder wie auch immer. Sieht man später auch mit Satine noch, dass er das immer den Orden irgendwie an erster Stelle hat. Und im Endeffekt ist dieser Junge immer sehr isoliert von allen und muss seine Gefühle kontrollieren, darf die eben nicht ausleben, und das ist auch was man in der modernen Pädagogik bei uns im echten Leben mal mittlerweile ganz anders macht, dass man eben sagt, Gefühle müssen raus, die sollen nicht eingesperrt sein, und ja, Anakin lernt im Endeffekt nie, sich zu regulieren. Ja, und er hat immer diese Wut und diese Angst immer in sich. Und das wird halt dadurch gefördert, dass man ihn in dieses Korsett des Jedi-Ordens presst. Und dadurch entsteht eben diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass dadurch, dass man verhindert, Angst und Hass zu generieren, bewirkt man genau das. Nämlich, dass Anakin immer mehr Angst hat, nämlich später um Padme, um seine Kinder, und immer mehr Hass entwickelt auf die Leute, die verhindern, ja, dass er Beziehungen zu Menschen aufbaut, dass er Liebe erfährt, dass er Liebe offen ausleben darf, ja, dass er vielleicht auch manchmal hier und da Leuten helfen darf oder eben immer die Regeln beugen muss, um das Richtige zu tun. Ja. Das finde ich, das ist für mich auch so eine Nachricht, die, oder Botschaft, die da transportiert wird.
Definitiv.
Und auch Yoda in dem Film ist da ein echt ein gutes Beispiel, da er ja schon ganz anders ist wie der weise alte Meister, der quasi seine Lektion gelernt hat. Also er predigt dann ja auch von, dass Furcht der Pfad zur dunklen Seite ist und so weiter und so fort. Wir alle kennen das Zitat. Und im Endeffekt ist es ja aber auch die Furcht des Jedi-Rats, Anakin auszubilden, die, wie du sagst, ist auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass er sich von Anfang an nie so wirklich willkommen fühlt und dass vor allem hochrangige Meister wie zum Beispiel Mace Windu ihm so ein bisschen die kalte Schulter zeigen und nie so wirklich Vertrauen zu ihm aufbauen, weil sie irgendwie von Anfang an die Befürchtung haben, das könnte zu was Schlimmem führen. Statt, dass sie sich einfach dem Jungen, auch wenn er vielleicht ein bisschen älter ist wie der übliche Padawan, der da anfängt, sich dem mal annehmen und dem ein bisschen Zuneigung und Liebe auch mal zeigen und den in ihren Orden aufnehmen und ja, ihnen einfach das geben, was er halt sucht, eine Familie. Dieses kalte Schulter zeigen ist alles so, das sind so die Mini-Steps, die wir, die wissen, wie die Story ausgeht, wo man dann schon genau sieht, wohin das letzten Endes führt. Und das ist mir auch jetzt erstmal beim nochmaligen Gucken im Kino so richtig aufgefallen, ja, wie distanziert die ganzen Jedi-Meister da in ihrer Runde sind und da den kleinen Jungen da bewerten und begutachten.
Hm. Ja, das stimmt. Das ist ein heikles Thema auch. Also ich glaube, da hätte jetzt auch viel passieren können. Ich meine, Qui-Gon stirbt, aber hätte man ihm, also Anakin, da direkt quasi auch so ein bisschen das Vertrauen gegeben. Und wir erfahren ja noch nicht mal genau, warum man ihm eigentlich gar nicht vertraut ist. Das ist, also gerade Mace Windu, der ja quasi in ihm so eine Art auch ein bisschen Konkurrenz sieht, weil eigentlich Mace sogar zumindest in einigen, ich glaube, in dem Fall sind es auch Legends-Bücher, ja auch als Auserwählter sogar mal bezeichnet wurde. Also zumindest, weil er ja auch so einer derjenigen ist, der auf beiden Ebenen der Macht auch laufen kann oder sich bewegen kann, also sowohl hell als auch dunkel, und da nicht korrumpiert wurde. Also da gab es ja auch schon Situationen, das erfahren wir jetzt ja gar nicht. Also wir sehen nur, okay, die haben was gegen ihn. Ist ein bisschen schade, ja, dass man das jetzt irgendwie so ein bisschen stehen lässt, aber es hat natürlich alles seinen Werdegang, der dann halt auch auf Dinge hinausläuft. Was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, da kommen wir auch nochmal zum Thema Shitstorm noch zurück, ist ja die Macht an sich, die ja plötzlich einen Namen bekommt oder eine Gestalt, wenn man es so möchte, und zwar die Midichlorianer. Tom, du hast das hier auch mal hinterlegt als Notiz. Ist glaube ich, wirklich heikel, dieses Thema Midichlorianer, auch wenn wir es jetzt gerade durch Bad Batch auch wieder etwas prominenter bekommen haben. Aber da wollen wir jetzt nicht so weit reinspoilern, da werdet ihr das selbst noch hören. Aber wie ging es denn euch mit den Midichlorianern damals?
Ich fand auch das nicht besonders schlimm. Damals haben sich die Leute halt beschwert, dass man dadurch Star Wars entmystifiziert und das so einen wirklich harten Science-Fiction-Charakter bekommt. Und ich fand das eigentlich immer relativ spannend, wie man versucht, so ein, ja, heute würde man sagen, softes Magiesystem irgendwie zu erklären. Ja. Und dadurch, dass man eben Midichlorianer hat, kriegt das so einen technischen Ansatz und das hat halt oder passt vielen Leuten nicht so gut. Und ich kann das auch verstehen, weil es natürlich bei so einer märchenhaften Erzählung schöner ist, wenn man nicht alles unbedingt erklärt bekommt. Aber Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie es rückwirkend dann noch umgeschrieben wurde. Ich habe so im Hinterkopf, dass die Midi-Chlorianer dann nicht dekanonisiert wurden, sondern einfach so ein bisschen an den Rand geschrieben, sage ich es jetzt mal.
Die wurden einfach nicht mehr benannt. Also
ja, genau. Aber ich habe es nie so als tragisch betrachtet. Also ich fand es eher spannend, wie das dann mit den Wills und es gibt da irgendeinen Machtplanet und so, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, wie das in der Lore verankert ist. Aber ja, meine.
Also ich war einfach noch zu jung, um das damals überhaupt zu realisieren und mitzukriegen. Also quasi, bis ich dann alt genug war und davon mitbekommen habe, war es mir dann irgendwo einfach auch egal. Tatsächlich ist es ja aber so, dass das eines der lautesten Kritikpunkte waren. Ich meine, neben Jar Jar Binks, und beide sind dann ja stark, ich sag mal, Jar Jar Binks zurückgefahren worden, wo man ja nie genau weiß, hätte der noch eventuell eine bisschen größere Rolle haben sollen in den nächsten Filmen oder nicht. Es gibt ja keine festen Belege dafür, aber es scheint wohl so zu sein. Und die Midichlorianer wurden halt einfach bis jetzt in eben The Bad Batch oder ganz wenigen Ausnahmen nicht mehr erwähnt. Ich finde aber im Zuge hier eigentlich ganz gut, egal ob das jetzt damals so gedacht war oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist ja immer so, das gängige Ding von, ich sag mal, Filmkritikern oder Filmfans, in dem Moment, wenn ein Regisseur einen Film veröffentlicht und gibt ihn in die Welt frei, dann kann ja auch jeder den Film interpretieren, wie er denn möchte. Das ist ja auch irgendwo das Schöne an Büchern und an Filmen, dass man im Kopfkanon oder was auch immer das selbst sich auch ein bisschen anders zurechtlegen oder anders interpretieren kann. Und ich muss da immer dran denken an meinen Lieblingspodcast Force Center. Und da hatten sie es halt auch über die Midichlorianer. Und da wurde irgendwann mal so ein schönes Beispiel genannt, dass man die Midichlorianer, wie sie von Qui-Gon da gerade mit dem Thema, ich nehme da mal eine Blutprobe und dann schicke ich sie weiter zu Obi-Wan, der analysiert sie, ähnlich wie bei Dragon Ball Z mit den Scoutern, hier Power Level over 9000 und dass sie da quasi die Machtfähigkeiten von jemanden feststellen wollen und dass das aber eigentlich nur die Art und Weise von einem Orden, der schon längst auf irgendwo fehlgeleiteten Pfaden ist, versuchen, eine mystische Macht in Zahlen und in Werten darzustellen, um das wiederum besser zu beherrschen. Und das ist einfach was eigentlich komplett irrelevant ist, wenn man jetzt, sagen wir mal, Yoda zuhört und Obi-Wan aus der Originaltrilogie, die ja zeitlich später spielt, wo die einfach auch draus gelernt haben. Also deshalb sehe ich das auch nach wie vor so an. Das ist einfach ein Zahlenwert, auf den sich halt dieser etwas verklärte Jedi-Orden stützt und daraus irgendwelche Dinge ableitet, die vielleicht gar nicht so wichtig sind oder ganz andere Bedeutung haben, weil sie einfach selbst statt versuchen, wie es ja auch Yoda dann in seinem Clone Wars Arc lernt, wo er dann wirklich mit der lebenden Macht und der kosmischen Macht und so weiter zu tun hat, wo ihm die Wills erscheinen, was ich schon erwähnt habe, dass das die wichtigen Aspekte sind, auf die sich der Jedi-Orden halt wieder zurückbesinnen muss und nicht im Periodensystem abzubilden, welcher Jüngling da jetzt welches Potenzial hat, so salopp gesagt.
Ich glaube, was die Leute halt auch gestört hat, ist, dass dieser religiös anwirkende Orden mit seiner Philosophie dahinter jetzt plötzlich zur Naturwissenschaft reduziert wird. Und reduziert meine ich jetzt nicht im negativen Sinn, sondern nur im Kontext zu diesem Jedi-Orden eben. Ja,
ja, also ich glaube, das ist auch so ein, das ist ein Thema, da kann man wahrscheinlich sogar auch wirklich mal länger drüber sprechen. Da kann man mit Sicherheit einfach das Thema Macht und wie man sie eigentlich im Ursprung vielleicht gesehen hat. Ich glaube, es gibt da auch ein paar Referenzen auch von George Lucas, der das ja nie, der das Thema Macht ja nie so hundertprozentig erklärt hat bis zu diesem Film oder es zumindest versucht hat zu erklären. Da können wir mit Sicherheit nochmal drüber sprechen. Was ich noch gerne ansprechen wollen würde, ist, und ich glaube, da sind wir alle drei im Kino etwas teilweise positiv, ich zumindest aber auch mal negativ enttäuscht worden, und zwar so die filmtechnischen Aspekte. Also wir gehen jetzt wirklich vom inhaltlich mal weiter auf das, was wir sehen konnten, visuelle Effekte, Soundtracks, filmische Elemente. Und ich habe das zu dir gesagt während des Films, als wir Jar Jar das erstmal in einer Nahaufnahme gesehen haben, habe ich gesagt, der ist gar nicht so gut gealtert. Und dann hast du aber gesagt, du musst überlegen, es sind 25 Jahre. Also für 25 Jahre sah Jar Jar nämlich da eigentlich doch noch richtig gut aus, muss man gestehen. Also das sind so, also der Film selber, gerade auch das Podrennen oder auch später die Schlacht der Gungans gegen die Druiden, das sieht aus heutigen Maßstäben oder mit heutigen Maßstäben gerechnet natürlich alles etwas matt und matschig aus, aber es ist trotzdem für 25 Jahre immer noch sehr, sehr gut anzusehen. Wie seht ihr das?
Ja, genau so. Also ich finde, man muss den Film im Kontext seiner Zeit betrachten. Alles andere wäre einfach unfair. Ja. Und für damalige Verhältnisse, finde ich, war das toll. Also ich habe das nicht gemerkt, dass da irgendwie, man kennt ja diese ganz alten Filme aus den, weiß nicht, 70er Jahren oder so, ja, wo man auch schon so Animationsversuche gemacht hat. Das war ja im Vergleich zu Star Wars richtig schlecht, ja. aber selbst das muss man auch im Kontext seiner Zeit sehen. Und ich finde, heute kann man das, klar, man erkennt das mittlerweile und ja, es sieht halt anders aus jetzt, aber ich finde es immer noch nicht so schlimm. Also, Ich komme da gut damit klar. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, ja, gut, der Zahn der Zeit ist auch an Episode 1 nicht vorübergegangen, spurlos. Kann ich auch verstehen. Aber mich persönlich stört es nicht besonders.
Also ich fand, manche Szenen waren überragend gut. Und da zähle ich zum Beispiel so gerade der Anfang oder beziehungsweise alles, was so im Weltraum spielt. Ich meine, das kaschiert halt auch echt gut. So, aber das sieht wirklich nach wie vor richtig, richtig gut aus. Man weiß ja auch damals, dass sie zum großen Teil wirklich noch Modelle und so weiter verwendet haben. Und gerade so der Anflug von, ihr wisst, wie das Schiff heißt, ich nicht, dieses Shuttle, mit dem eben Obi-Wan und Qui-Gon da auf dem Föderationsschiff landen und die Weltraumschlacht mit den N1 Starfightern, das sah wirklich richtig gut aus. Negativ aufgefallen ist mir auch, also in Anführungsstrichen negativ, ein bisschen Jar Jar Binks und gerade so die Schlacht der Gungans da auf dieser grünen Wiese. Und mir ist es aber auch zum ersten Mal so in dem Sinne aufgefallen. Man muss aber auch sagen, wir saßen, weil wir die Tickets recht spät gekauft haben, schon relativ weit vorne. Also so fünfte Reihe waren wir, glaube ich, im Kino. Also es war jetzt keine schlechten Plätze, aber ich glaube, 2 Meter weiter hinten hätte es schon nochmal anders ausgesehen. Und ich habe dann im Nachgang auch ein bisschen recherchiert, weil ich wirklich dachte, dass der Film eigentlich besser aussehen müsste, weil ich bin ja jemand, der sich sehr mit so Filmtechnik und so weiter auseinandersetzt und ich wusste eben nur noch, dass Episode 1 der einzige von den 3 Prequels war, der noch auf 35mm Film damals gefilmt wurde. Das heißt, 35mm Film ist so eins der größten Standards im Kino. Da wurde die komplette Originaltrilogie zum Beispiel drauf gedreht oder auch Episode 7, 8 und 9 wurden wieder komplett auf Filmband gedreht, weil J.J. Abrams einfach diesen Look der Originaltrilogie da imitieren wollte. Und Episode 1 ist aber dann tatsächlich im Laufe der vielen Wiederveröffentlichungen quasi konvertiert und angeglichen worden an die beiden folgenden Filme, die ja die ersten Kinofilme, also Star Wars Episode 2, war der allererste Kinofilm, der vollkommen digital gedreht und produziert war, was wirklich ein Meilenstein der Filmgeschichte war, muss man einfach sagen. Also hätte es Star Wars Episode 1 und vor allem 2 in der Form nicht gegeben, würde heute das Kino anders aussehen. Und man sieht ja dann bei eben Produktionen wie zum Beispiel Andor oder auch Rogue One, dass komplette Digitalproduktionen dann in dem Fall sind, wie gut und wie magisch das heute aussieht und man da überhaupt keinen Übergang teilweise mehr sieht zwischen Special Effects und echten Aufnahmen. Aber so mal ganz kurz, also der Film wurde damals auf 35mm gefilmt, wurde dann anschließend digitalisiert, weil die Effekte auch schon voll digital gemacht wurden. Das müsste dann Blu-ray-Qualität in etwa gewesen sein, mehr war damals digital nicht möglich, also 1080p, quasi Full HD, und wurde dann erneut auf 35mm Rolle überspielt, um das so im Kino zu zeigen, weil damals gab es ja quasi noch gar keine Digitalprojektoren im Kino. Und dieses 35 mm Filmband hat auch viele Effekte echt gut kaschiert, weil Filmgrain, das ist dieses ganz leicht körnige und kriselige, was es teilweise auch bei Videospielen gibt, was man so für einen Flair ein bisschen hinzuschalten kann. Und das kaschiert halt unglaublich gut auch mal den nicht so ganz perfekten Effekt. Und das heißt, vermutlich sah der Film damals 99 im Kino einfach einen Ticken besser aus wie heute, weil er auf Filmband ablief. Ja. Und dann gab es eben später diese Blu-ray. Und für die Blu-ray-Fassung, die 2011 rauskam, wurde das Ganze nochmal per DNR, Digital Noise Reduction heißt es. Also da wurde quasi dieses Filmkorn digital entfernt, um den Film einheitlich im Look zu machen wie Episode 2 und 3, weil im Prinzip eigentlich Episode 1 optisch näher an der Ursprungstrilogie war. Aber damit es halt innerhalb der Trilogie besser zusammenpasst, haben sie den quasi so, ja, künstlich digitalisiert, könnte man das nennen. Und das kommt vor allem eben jetzt zur Geltung, weil es quasi kein richtiges Negativ mehr gab für dann diese 4K-Fassung. Und die haben dann einfach, ich weiß nicht, mit irgendeinem Algorithmus oder wie auch immer man das macht, dann quasi dieses Full HD auf 4K konvertiert. Das ist die gleiche Version, die eben auch bei Disney Plus läuft. Und ich denke halt, daheim auf dem Fernseher fällt das bei weitem nicht so auf wie im Kino auf einer riesigen Leinwand. Und da merkt man dann zum Beispiel gerade bei dieser Schlacht eben, dass so einzelne Grashalme auf dieser Wiese gar nicht mehr so sichtbar sind, weil durch dieses Filmkorn entfernen, das Beiprodukt ist eben, wenn man das bisschen zu sehr den Regler, sag ich mal, aufdreht, dann verschwindet halt nicht nur das Filmkorn, sondern auch so Feinheiten wie Grashalme oder eben vielleicht Hautpartikel bei Jar Jar Binks. Und das hat halt ein bisschen im Kino dazu geführt, dass manche Szenen ja nicht so gut aussahen. Das war mein kurzer Exkurs in Filmtechnik.
Ja, da haben wir ein ganz aktuelles Beispiel, wo das wo das umgesetzt wurde. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ist jetzt von Aliens oder eher dem zweiten Alien-Film ist eine 4K-Version released worden. Und da haben sie genau das gemacht. Und das sieht man an ganz, ganz vielen Stellen. Das ist einfach, das ist so, sogar ein bisschen uncanny. Also da wirkt das da manchmal so, die Haut wirkt dann einfach nicht so pigmentiert, sondern wirklich einfach so matschig. Und das ist irgendwie schade, dass das verloren geht, gerade bei unserer heutigen filmischen Kunst, die wir nutzen können oder die auch Technik, die wir haben. Da habe ich mir die Frage gestellt, warum haben sie das gemacht? Aber es ist ein anderes Thema, weil es ein anderer Film ist. Aber ja, das ist halt genau sowas. Diese Körnung wegzunehmen und dann verlierst du halt einfach Bildqualität. Das ist leider so. Ja.
Das wusste ich gar nicht mit Alien. Das muss ich mir mal später angucken.
Ja, da gibt's auch so Vergleichs-, okay. Vergleichsbilder oder ja, Vergleichsvideo.
Noch zum Thema Vergleichsvideo, bevor ich es vergesse, da habe ich nämlich auch eins rausgesucht. Zufälligerweise habe ich bei YouTube dazu was gefunden. Da stellt einer genau diese Szenen eben von der aktuellen Version, die im Kino lief und die es bei Disney Plus gibt, stellt das gegenüber der Version, die damals im Kino auf Filmband lief. Und man sieht da schon einen deutlichen Unterschied. Kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken.
Ja, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Eine große Änderung, die im Laufe der 25 Jahre passiert ist, ist ja eine, die ich gar nicht mal so schlimm finde, um ehrlich zu sein, und zwar Yoda. Tom, du hast es auch hier in die Notiz mit reingeschrieben, Puppe versus CGI. Ich muss gestehen, jetzt mit Episode 2, 3 und auch mit The Clone Wars und alles und auch, ich sag mal, auch in den Sequels. Ich finde es gar nicht schlimm, dass wir die Puppe verloren haben und jetzt ein CGI-Yoda dann noch nachgestellt bekommen haben, weil irgendwie das ist das Bild, was er für mich gewonnen hat. Also für mich ist Yoda so aus den Prequels ist jetzt einfach CGI-Yoda. Habt ihr da irgendwie, hat euch das gestört, als ihr das erste Mal gesehen habt?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich gebe dir recht. Ich finde das ist jetzt einfach konsistenter auch mit Episode 2 und 3 und gefällt mir auch ehrlich gesagt besser. Auch wenn ich Practical Effects total cool finde, wir haben es ja mit Mandalorian gesehen, was da mittlerweile alles geht oder immer noch geht, sagen wir es mal so. aber in Episode 1 stört mich das nicht, dass er da rausgeflogen ist.
Ich finde es auch eine gute Änderung. Wirkt konsistenter. Ich finde auch, also ich glaube, damals ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen, weiß gar nicht, wann ich das dann bemerkt habe. Ich glaube, auf der DVD war es zum ersten Mal dann so, dass es der digitale Yoda war.
Ja, ich meine auch.
Weil auf der VHS war es definitiv nicht. Aber ich fand immer, dass der Yoda irgendwie halt, also wenn man überlegt, dass Yoda 900 Jahre knapp ist und dann ist er irgendwie sehr schlecht oder komisch gealtert in seinen letzten 20 Lebensjahren, die er, oder 19 Jahren oder wie viele es dann waren, die er noch hatte, weil ich finde, dass die digitale Version eher aussieht wie halt einfach der Yoda, den man kennt, ein bisschen jünger, wie diese Puppe. Die Puppe an sich sah nicht schlecht aus, aber einfach, wenn man sie vergleicht mit dem Original-Yoda, ist es irgendwie echt komisch, was sie sich damals dabei gedacht haben.
Ganz genau. Ich finde, der Puppen-Yoda aus Episode 1 sieht älter aus als der aus Episode 5.
Ja, genau.
Aber auch diese Farbe. Ich meine, wir haben ja Yaddle, gibt es ja auch noch in Episode 1. Auch also die gleiche Spezies von Yoda hat. Und die sehen alle so, also das wirkt auch sehr, als hätten die ganz viele Polster unter dem Gesicht, so Polster, dann Naht, Polster, Naht, Polster, also sieht einfach nicht Polster schön aus. Polster unter dem
Gesicht, das ist doch aktuell so ein gängiges Ding in der Schönheitschirurgie, so die Wangen unterspritzen.
Schwieriges Thema, Daniel, ganz schwieriges Thema, lassen wir das. Ja, aber wir sind uns einig, dass der CGI Yoda definitiv die bessere Wahl auch am Ende für uns war. Ich glaube, das größte Thema, was, wenn wir auf die filmischen Aspekte hier gerade nochmal auch abschließen wollen, wäre ja trotzdem das Pod-Rennen. Das war ja das Highlight, also eines der Highlights der Filme, optisch als auch soundtechnisch. Ich meine, was die damals geschafft haben mit, keine Ahnung, was hatten die, Dolby 5.1 oder was weiß ich, was es war, also weit weg von Dolby Atmos, was wir heute haben, so als einer der Standards, das war trotzdem damals schon unglaublich gut. Auch also grafisch, gerade die Geschwindigkeit, das ist jetzt etwas, wo ich gesagt habe, das sah auch auf der großen Leinwand unglaublich gut aus. Ja? Und es hat sich einfach auch toll angehört. Also da muss ich sagen, auch da kann man jetzt von Episode 1 halten, was man will. Das ist so eines der besten Dinge, die ich da gesehen habe.
Ja, ich hatte Gänsehaut. Also es gibt da wirklich keinen Kritikpunkt. Ich fand es einfach nur geil. Hab dann einmal so kurz zu euch rüber geguckt. Ihr saßt genauso mit offenem Mund da vorne dran. Und ja, also da habe ich mich vorher schon am meisten drauf gefreut, das auf der großen Leinwand zu sehen. Weil ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade 20.000 Euro zur Hand hat, kann man einfach kein Heimkinosystem sich so aufbauen daheim, dass das imitieren kann. Und das war einfach geil. Also ja.
Voll, also auch beim Podrennen, ich glaube, ich habe es zu euch dann auch gesagt, also boah, dieses Wummern, wenn der Racer von Silbulba, der immer so, also total geil, total, da war ich wieder mega drin.
Absolut.
Und auch eine coole Referenz auf George Lucas' Werdegang, weil wer sich mal mit seiner Biografie befasst hat, er stand ja schon immer auf schnelle Fahrzeuge, vor allem schnelle Autos. Und er hatte ja auch, als er relativ jung war, einen sehr, sehr schweren Autounfall, den er nur mit Glück überlebt hat, hat ihn aber trotzdem nicht von seiner Leidenschaft der schnellen Fahrzeuge weggebracht. Und sein erster oder zweiter größerer Hollywood-Film war auf jeden Fall American Graffiti. Auch ein Film, den ich erst viel, viel später nachgeholt habe, kann ich jedem empfehlen. Da spielt auch ein junger Harrison Ford mit, noch vor Star Wars, Eine neue Hoffnung. Und da geht's eben um ja junge Erwachsene aus so einer typischen amerikanischen Kleinstadt, die dann mit so Hot Rods, so selbstgetunten Straßenrennen fahren und so. Und man sieht schon, dass im Prinzip das Podrennen so ein bisschen seine Star Wars-Version von American Graffiti ist. Und er liebt ja, schnelle Fahrzeuge und Motoren.
Auch bei den Raumschiff-Designs, wenn man sich da mal die Artworks und die Entstehungsgeschichte von dem N1 und so anschaut oder auch von der Nubian Class oder so. Also die Nubian ist dieses silberne Raumschiff, in dem sie da unterwegs sind.
Nubian, davon haben wir eine Menge.
Genau. Dann sieht man da auch die Referenzen an solche alten Autos und so.
Ja, das ist gerade beim N1 fällt aber, glaube ich, auch erst wesentlich später mit Mando auf.
Wollte ich gerade sagen.
Das ist nochmal deutlicher durch den
das
Motor.
Das ist wesentlich vorne, deutlicher, ja.
Und das hat ja auch jeder gefeiert. Also wie alle Leute gefeiert haben, N1 und dann die Podrennen-Strecke, wie er da durch dieses Tal fährt. Und man sieht sogar diesen ja, diesen Hang, wo er da hochfährt und durch diese Absperrung, wo er dann quasi einmal in der Luft oben drüber fliegt und so Sepulba überholt. Ja, geile Referenz und man sieht, wie beliebt es heute noch ist, weil, wenn ich mich noch richtig erinnere, war das Internet am Tag nach der Mando-Folge damals voll, oder beziehungsweise der Book of Boba Fett-Folge, muss man ja sagen, voll von, oh mein Gott, wie geil, Podrennen. Now this is Pod Racing.
Do a barrel roll, that's a good trick. Ah, ja, schön. Aber wir sind uns einig, also auch auf visueller Ebene hat der Film nach 25 Jahren nur wenig eingebüßt. Er hat natürlich eingebüßt, das kann man im Vergleich zu anderen Hollywood-Streifen natürlich jetzt einfach nicht vergleichen. Wobei ich hier ganz klar sagen muss, wer sich zum Beispiel den Flash-Film angeschaut hat, der vor ein paar Monaten auch rausgekommen ist, hier also das ist CGI auf der schlechtesten Ebene. Brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu sprechen. Also wenn man die zwei Filme auch von dem, was sie gekostet haben, vergleicht, ist das eine Schande, dass dieser Film überhaupt ins Kino gekommen ist. Also der Flash, nicht Episode 1 natürlich. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Eine Sache noch, ich glaube, die haben wir vorhin gar nicht angesprochen. Was man hier auch erwähnen muss, Jar Jar Binks war die allererste voll digitale 3D-Figur, die quasi von einem Menschen gespielt und dann in 3D umgesetzt wurde. Das war noch vor Gollum, also wann kam der erste Herr der Ringe? 2001 vielleicht oder so, also kurz danach im Prinzip. Ja. Aber auf jeden Fall weiß ich, das war das allererste Mal, also es war noch kein richtiges Motion Capture, aber das war quasi der erste Schritt dahin. Und wenn man dann überlegt, wie gängig heutzutage Motion Capture ist. Wir haben Tarkin und Leia in Rogue One. Wir haben Jedi Survivor und Fallen Order, wo wirkliche Menschen die Figuren dort spielen oder jedes aktuelle Blockbuster-Videospiel im Prinzip. Wir haben den Endkampf Maul gegen Ahsoka am Ende von Clone Wars. Und das sind alles Weiterentwicklungen, die George Lucas damals 1997, als sie da den Film gedreht haben oder wann das war, angestoßen hat. Man kann nicht oft genug sagen, was dieser Mann für ein Visionär war. Und wenn es den nicht gegeben hätte, würde heute die Filmlandschaft anders aussehen. Da bin ich mir ganz sicher.
Da bin ich absolut bei dir.
Ich glaube, da geben die auch alle recht.
Ja. Und wenn nicht, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr eine andere Meinung seid, also auch zu allen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, wenn ihr eine Meinung dazu habt, lasst uns die gerne da, ob das jetzt über Spotify ist, Rückmeldungsinformationen oder über Instagram. Schickt uns eine E-Mail, wir freuen uns über euer Feedback. Also das nur ganz am Rande noch erwähnt.
Und wenn ihr eine andere Meinung wie wir habt, dann löschen wir sie.
Nee. Das, also Daniel löscht dann, ja.
Wir sind wieder,
also wenn sie gelöscht ist, war es Daniel.
Viel zu unkontrovers.
Lasst uns noch einmal einen Step weitergehen und einfach auch nochmal gucken, wie Star Wars jetzt im Kontext zu der gesamten Saga jetzt steht. Also gerade, was hat Episode 1 für den Rest von Star Wars jetzt getan? Haben wir ein Problem oder ist das alles sinnvoll, was jetzt quasi dort eingeführt worden ist, um auch Star Wars jetzt quasi so, wie wir es heute kennen? Nee, stell mir die Frage anders. Hat Episode 1 Star Wars, wie wir es heute kennen, sehr stark mitgeprägt oder kam das erst durch die späteren Episodenfilme? Wie seht ihr das?
Also für mich hat Episode 1 eigentlich die nächste große Ära von Star Wars eingeläutet. Ich sage jetzt mal, ich bin ja ein Kind der 90er und das behaupte ich jetzt einfach mal, war ja so die zweite große Star Wars Welle mit dem Expanded Universe. Da bin ich reingeboren, reingewachsen und da kamen eben die Special Editions nochmal raus und dann ging es quasi nahtlos über in Episode 1 und dann kam eine Welle an tollen, tollen, tollen Sachen, also nicht nur die zwei weiteren Filme, es kam ja dann auch Clone Wars, wo ich ein bisschen ein schwieriges Verhältnis hatte, viele Jahre, aber trotzdem als positiv einzukategorisieren. Es gab noch diese Zeichentrickserie, etliche Spiele, unter anderem Republic Commando, Old Republic, eine gigantische Bücher- und Comic-Flut und Ja, der Hammer. Also, ja, das war, also für mich ist das halt einfach die dritte große Star Wars-Welle gewesen, was es dann auch ja nochmal breiter, größer, besser gemacht hat.
Ja, ich finde auch, es hat einen sehr positiven Impact gehabt. Und gerade wenn ich jetzt so aktuell wieder denke, ich meine, Dennis, wir beide lieben The Bad Batch, beziehungsweise davor Clone Wars und alles. Und alles fußt irgendwie in dieser Zeit, in dieser Ära. Und ich finde einfach, das muss man einfach anerkennend sagen, das war der erste Schritt in diese neue Richtung von Star Wars, weil man muss einfach sagen, es ist komplett was anderes in vielen Dingen wie die Originaltrilogie. Aber das ist ja auch was Schönes und was Gutes, dass diese Epoche, diese Ära so was Eigenes hat. Und es hat so viele tolle Figuren hervorgebracht. Gerade Ahsoka, die vermutlich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber oder stimmt ihr mir zu? Ich glaube, das ist aktuell so ziemlich die beliebteste Star Wars-Figur bei Jung und Alt. So, wenn man gerade so rumguckt, wie viele Ahsoka-Fans, Cosplayer und was auch immer, jeder liebt Ahsoka. Und auch wenn die jetzt in Episode 1 überhaupt nicht vorkam, ja, wenn es die Prequels nicht gegeben hätte und alles, dann wäre Star Wars ganz anders. Dann wäre vielleicht würden wir niemals über Star Wars reden, weil es gar nie weitergegangen wäre. Vielleicht würde es dann nur Romane und was auch immer geben. Und ja, deshalb kann ich einfach nur sagen, Hut ab, was damals 99 damit geschaffen wurde. Und das größte Kompliment ist einfach, finde ich, ein 25 Jahre alter Film, den wir alle in- und auswendig kennen und trotzdem, wir hatten einen Heidenspaß im Kino und wenn der jetzt nachher bei Disney Plus, wenn ich den mir anmachen würde, würde ich ihn trotzdem wieder gucken, hätte genauso viel Spaß. Ich hatte keine Minute Langeweile und jede Art von Kritik, die wir dann irgendwie auch haben, beim Gucken ist es irgendwo egal, weil es trotzdem Spaß macht und so viele coole Dinge einfach überwiegen.
Das stimmt. Ja, bin ich absolut bei euch. Also, was das angeht, Star Wars wäre heute nicht das, was es ist, ohne diesen mutigen Schritt, den George Lucas damals gemacht hat. Ich meine, ja, er hat sehr, sehr viel Geld investiert, um dort seine Vision auszubreiten. Ich meine, er hat ja ganz klar gesagt, er wollte ja mit der, also hat ja, als dann irgendwann also Star Wars kam raus mit Episode 4, was ja damals noch nicht Episode 4 hieß. Und als er dann gesagt hat, naja, er hat ja eigentlich einen ganz anderen Plan, er wollte ja mehr Jedis mitbringen, also um halt in den Prequels da aktiv zu arbeiten. Und hat gesagt, die Technik, die er da sich vorstellt, die gibt es noch nicht. Und deshalb hat er das halt später gemacht. Ich meine, so ungefähr war der Wortlaut. Ich bin froh, dass er es gemacht hat, dass er diesen Mut aufgebracht hat, weil Episode 1, wie gesagt, kann man kontrovers betrachten. Ich finde aber, das ist einer der besten ersten Schritte in eine neue Zeitrechnung, was Star Wars angeht. Und wir haben unglaublich tolle Charaktere bekommen. Wir haben Padme bekommen. Wir haben im Grunde noch gar nicht wirklich über Darth Maul gesprochen, der ja auch ein unglaublich wichtiger Charakter ist, auch gerade später für die Clone Wars-Serie. Da sehen wir halt einfach, da gibt es einfach so viele Sachen, die alleine in diesem ersten Film passieren. Und auch Jar Jar, der sich natürlich jetzt erstmal so ein bisschen tollpatschig anstellt, aber du, ohne ihn wäre auch, hätte Star Wars auch nie diesen Weg gehen können. Also sind wir mal ganz ehrlich, ohne ihn wären die Naboo nie an die Gungans gekommen, hätten dort dann quasi die Allianz gründen können und somit wäre es auch einfach nicht möglich gewesen, die Handelsföderation von Naboo wegzukriegen. Es gibt ja so viele Punkte, die unglaublich gut geschrieben sind, auch wenn vielleicht das Jar Jar nicht unbedingt der beliebteste Charakter ist. Also da muss man ihm ja trotzdem ein bisschen was zugute halten. Auch, also ich weiß nicht, wie die eine, wie ich muss kurz in die Clone Wars noch gehen, die eine Folge, wo er Jedi oder Jedi zu sein scheint, wo er dann die Robe von dem Jedi-Meister hat. Eine sehr untypische Folge, sehr, auch sehr, sehr auf Witz getrimmt. Aber da habe ich schon gedacht, ach, ist eigentlich doch irgendwie ein knuffiger Charakter. Also auch wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt leiden konnte in Episode 1, aber mittlerweile bin kein Fan von ihm, aber ich finde ihn auch nicht abgrundtief blöd, wie es ja viele sagen.
Und eine der coolsten Sachen, die quasi daraus indirekt hervorging, ist, ich weiß nicht mehr, ist es die letzte Staffel Clone Wars, die Folge oder dieser Arc mit Mace Windu und Jar Jar Binks, wo sie zusammen unterwegs sind und Jar Jar Binks auch eine Liebesbeziehung mit dieser Königin da hat. Mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Das ist einfach so genial und das ist so die perfekte Antwort auf alle Kritiker, die so ein bisschen Problem mit Mace Windu und Problem mit Jar Jar haben und so zwei Figuren, die einfach so auf dem Papier nicht zusammenpassen. Und was machen Dave Filoni, George Lucas und die ganzen Leute, die da involviert sind? Sie schicken die beide gemeinsam auf eine Mission und das gehört mit zu meinen Lieblingsfolgen von Clone Wars, weil ich es einfach zum Schreien komisch finde und ja, richtig geil.
Ich muss auch noch sagen, wir waren ja auch, das erzählen wir ja ständig eigentlich, als wir in London waren auf der Star Wars Celebration und was da für Resonanzen auf die Prequel-Schauspieler waren und teilweise auch Jar Jar, Darth Jar Jar als Cosplay rumgelaufen ist und so. Also wenn man das erlebt hat oder mal die Gelegenheit hat, sowas zu erleben, dann weiß man, was die Prequels für einen Impact hatten.
Ja,
das stimmt.
Oder halt eben auch Leute wie Dave Filoni, die wirkliche Prequel-Fans waren. Er erzählt ja immer wieder, dass er zu Zeiten von Episode 3 noch in seinem selbstgemachten Plo Koon-Kostüm, das er mit seinem Kumpel zusammen in der Garage zusammengezimmert hat, dass sie da anstanden und gewartet haben irgendwie bei so einer Mitternachtspremiere für Episode 3, weil er ja damals noch gar nicht für Lucasfilm gearbeitet hat. Oder eben auch jetzt die Acolyte, Leslie Headland, die Showrunnerin, ist ja auch bekennender Prequel-Fan. Das ist eine ganz neue Ära von Star Wars-Fans, die jetzt dann irgendwie auch am Steuer sind und da Filme oder Serien bringen, weil wenn man so jetzt denkt, die Sequels oder viele andere Star Wars-Dinge, da war schon eher so der Bezug zur Originaltrilogie, weil viele der Regisseure, Rian Johnson oder auch J.J. Abrams, eher mit der OT aufgewachsen sind und eher bekennende Fans davon sind. Und deshalb bin ich jetzt auch mega gespannt, welche Einflüsse der Prequels jetzt noch auf uns zukommen in Zukunft, weil ich glaube, es ist noch lange nicht auserzählt, was dort alles so im Kleinen etabliert wurde.
Das stimmt, das stimmt. Wir haben eine ganze Menge über verschiedene Dinge gehört. Wir haben in die Vergangenheit geguckt, wir haben so ein bisschen in die Zukunft geguckt, wir haben die Vergleiche gezogen. Was ich mal sehr spannend finde, und ich glaube, da gibt es auch viele Punkte, die, wo wir jetzt quasi noch so ein bisschen drauf eingehen können. Trivia und Fun Facts. Dinge, die einfach, ich sag mal, vielleicht der ein oder andere von euch schon weiß, der ein oder andere aber vielleicht auch nicht. Und ich würde einfach sagen, lasst uns mal vielleicht ein bisschen was zusammenwerfen, was wir so haben an lustigen Dingen oder vielleicht auch einfach an spannenden Themen. Also vielleicht, Daniel, lasse ich dir nochmal das Wort.
Also ich habe einen Fun Fact, da hatten wir es auch im Kino. Also ich weiß nicht mehr, einer von euch hat das auch gesagt. Ich wusste das davor schon. Und zwar, dass die Musik am Ende vom Film, als sie da quasi diese Siegesfeier haben, dass das so eine Art Abtempo-Version ist von Palpatines Theme aus Rückkehr der Jedi-Ritter, wo er mit Vader und Luke da in seinem Thronsaal ist. Und das finde ich halt einfach ein cooler Hint. Bei mir hat es nichts gebracht. Ich habe es ja schon erzählt, ich habe ihn trotzdem nicht durchschaut. Aber solche subtilen Dinge gefallen mir da einfach wirklich immer gut.
Also ich weiß nicht, ob ihr es wisst, es ist jetzt auch weniger ein Fun Fact, als mehr vielleicht eine Trivia. Wir haben vorhin mal drüber gesprochen, dass Coruscant ja ein Thema ist. Coruscant ist ja nun mal jetzt auch einer der Handlungsspielräume dieses Films. Und Coruscant wurde dank Timothy Zahn benannt. Also Timothy Zahn hatte schon in der Thrawn-Trilogie den Planeten Coruscant getauft, also die Kernwelt aller Ebenen quasi oder das Zentrum der Galaxis. Und es war dann meines Wissens nach war es so, dass man oder dass George Lucas gesagt hat, wie wollen wir denn diesen Planeten benennen? Und dann hat man ihm gesagt, hier Coruscant, das hat der schon gesagt, das klingt sehr gut, das können wir nehmen. Und er sagte, alles klar, nehme ich. Das ist also eine der ersten Übernahmen aus dem in dem Moment schon vorhandenen Expanded Universe, was zu dem Zeitpunkt ja noch Expanded Universe hieß und noch nicht Legends. Also finde ich auch irgendwie ganz spannend, dass da schon der erste Griff hingemacht worden ist.
Da kann ich auch noch was Ähnliches beitragen. Und zwar kennen wir alle Tales of the Jedi und Tales of the Empire kam jetzt vor kurzem raus. Und im EU gab es mal eine Comicreihe, die hieß auch Tales of the Jedi. Und in dieser Comicreihe gab es einen Sith Lord, der heißt Exar Kun und der hatte schon ein Doppelklingen-Lichtschwert. Und da George Lucas ja begeisterter Comic-Fan ist und ein visueller Typ ist, hat er das auch aus den Comics aus den 90ern rausgeholt.
Was wir auch noch ansprechen müssen, weiß nicht, wer es im Kino bemerkt hat, die ETs, das ist auch immer witzig. Also es gibt im Rat, nicht im Rat, im, sagt mir es, jetzt stehe ich gerade auf der
Im
Leitung,
Senat.
im
Im
Senat, sorry,
Senat,
genau.
genau.
Im Senat gibt es einen Sitz der ETs. Also ich weiß nicht, wie die Spezies heißt, vielleicht gibt es da auch einen Namen, aber die Rasse, die ET im Film ET verkörpert, hat hier einen eigenen Sitz und es gibt dann wohl einen eigenen Planeten. Also ist damit kanonisiert, dass Star Wars in unserer Welt quasi spielt. Und ET ist von irgendwelchen, von seinen Planeten dann irgendwie auf unserer Erde in den 80ern gelandet.
Und das ist ja durch die Zusammenarbeit von George Lucas und Steven Spielberg damals ja auch quasi in E.T. gibt es nämlich auch einen Yoda, der rumrennt.
Ja.
Ja, das war so diese Vermischungen, die dann plötzlich irgendwie
Ja.
zustande gekommen sind. Ist auch lustig, ja.
Ja, ich glaube, Steven Spielberg hat auch in einigen Szenen, also der ist ja einer der besten Freunde von George Lucas und einer der ja besten Kollegen, die haben ja vieles zusammen gemacht, Indiana Jones und um nur eins zu nennen. Und der hat da scheinbar auch an den Prequels immer mal wieder mit Rat und Tat hier George Lucas geholfen, aber überall uncredited. Man weiß also nicht, wo er seine Finger im Spiel hatte, aber irgendwo sind auch Spielberg-Einflüsse vorhanden.
Definitiv. Was ich noch habe für euch ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder ob ihr es wisst, dass Darth Maul, der ja von Ray Park gespielt wurde, im Ursprung von Benicio del Toro gespielt werden sollte. Der hat aber irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil George Lucas so nach und nach die ganzen Dialogzeilen oder Dialoge von Maul rausgeworfen hat aus dem Skript. Und dann hat halt irgendwann del Toro auch gesagt, ja, habe ich auch keinen Bock mehr zu. Und dann hat Ray Park diese Rolle bekommen. Und Benicio del Toro, vielleicht klingelt das bei dem einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Sequel-Gucker. Der hatte nämlich später dann einen Auftritt in Episode 8 und da war dieser wie nennt er sich? Der DJ, wie heißt er?
Don't
Der
join.
Codeknacker.
Ah, ja.
Codeknacker.
Und sein ist für DJ steht für Don't join. Was sagt er mal? Hey, Sim, das ist
Sehr gut.
Ja, ich habe auch noch eine Kleinigkeit und zwar aus dem Videospielbereich. Und zwar gab es mal ein Spiel, das hieß Star Wars Rogue Squadron. Das müsste so 1998 schon erschienen sein. Und in Rogue Squadron war schon der N1 Starfighter als Easter Egg drin. Den konnte man sich mit einem Cheatcode da schon
Aha, du
freischalten.
Cheater.
Ja, lange bevor es den Film schon gab. Ich weiß nicht, ob das dann erst danach rausgefunden wurde oder davor. Aber das Schiff ist auf jeden Fall schon drin.
Wusstet ihr, also ihr wisst es mit Sicherheit und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere, die jetzt zuhören, aber dass Ewan McGregor, der freundliche Jedi-Meister, den wir lieben gelernt haben, ist also der
Ja.
ist ja der Neffe von
Dennis
ist ja,
Lawson.
Dennis Lawson, genau, der hat in Episode 4, 5 und 6 den Wedge Antilles gespielt.
Und in neun.
Genau, ja.
Und in 9 stimmt. Und jetzt haben wir ja durch die Ahsoka-Serie noch die nächste Verbandlung, weil er jetzt quasi mit Harrison Dula verheiratet ist, wenn man so möchte, also im echten Leben. Ewan McGregor, also es ist eine große Star Wars-Familie. Sie sind alle miteinander verwandt.
Hoffentlich nicht.
Wir
Mhm.
werden Wir wollen kein Game of Thrones hier. Nee.
Aber vielleicht noch ein Ewan McGregor-Thema. Das haben mit Sicherheit auch schon viele mitbekommen. Ewan McGregor hat ja einen Bruder. Und der ist bei den Flugeinheiten hier bei der britischen Armee. Und dem sein Rufzeichen ist OB2. Nicht OB1, OB2.
Das ist geil.
Ja, das finde ich auch ziemlich cool. Nur sehr auffällig, wenn man ihn dann bewusst irgendwie, naja gut, das ist, ich glaube, der hat das nirgendwo auf seinem Schiff stehen. auf seinem Schiff, sage ich.
Meint ihr, er benutzt Zielcomputer oder die Macht? OB2.
Ich glaube, der OB2, der kriegt wahrscheinlich immer von seinem Bruder gesagt, nutze die Macht.
Das ist übrigens auch im EU gewesen. Also da haben viele Autoren durften schon die Drehbücher lesen, weil man natürlich auch Romane veröffentlicht hat, nachdem der Film rauskam. Und einige, unter anderem auch Timothy Zahn, haben dann sowas wie Droidikas oder die Aether Sprite, also dieses Jedi Starfighter, das kennt man wahrscheinlich eher, dann in ihre Bücher reingeschrieben. Ich glaube, in Outbound Flight passiert sowas zum Beispiel mal, dass da Droidikas auftauchen oder sowas. Nicht Outbound Flight, sondern Jedi Quest. Da ist ein Droidika drin und so. Und da tauchen auch so Prequel-Elemente auf, weil viele Autoren das halt schon lesen durften.
Das ist auch spannend.
Plagueis fällt mir noch ein, da beschreibt er, glaube ich, auch so eine, es gibt eine Szene in Episode 1, wo Palpatine mit Darth Maul auf so einem, an so einem Geländer entlang läuft, an so einem Balkon. Die Szene wird dann auch aus der Perspektive von Darth Plagueis mal beschrieben. Also da gibt es auch wieder so typische Star Wars Vernetzungen, wo einzelne Elemente aus den Filmen rausgenommen werden und nochmal aus anderer Perspektive beleuchtet. Finde ich auch eine super Sache, immer beim Expanded Universe sowas zu entdecken.
Ja, da bin ich auch mal echt gespannt. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt mit The Acolyte. Wer weiß, ob wir in ein paar Monaten vielleicht noch mal ganz anders über Episode 1 denken, weil da wird ja schon auf die Thematik auch eingegangen mit der Regel der Zwei und was ist aus den Sith geworden und so weiter und so fort, und dass sie sich jetzt in Episode 1 wieder zeigen, und dann sehen wir ja ganz klar schon so eine Art Sith im Trailer von The Acolyte, und da bin ich wirklich mal gespannt, ja, wie sich unsere Beziehung zu Episode 1 und zu was wissen die Jedi, vielleicht ändert sich halt hier in dem Fall auch die Vorgeschichte von Palpatine, weil der Plagueis-Roman ist ja, auch wenn er sehr beliebt ist, aktuell nicht Kanon. Es gibt halt nur quasi noch keine Alternativ-Story dazu. Das könnten unter Umständen auch noch sehr spannende Diskussionen werden, was da auf uns zukommt.
Das stimmt. Das könnten sehr spannende Diskussionen werden. Ich habe noch einen, zumindest von meiner Seite aus, letzten Punkt. Der betrifft auch ein bisschen Geld. Und zwar musste dank Liam Neeson das Drehstudio ungefähr $150.000 mehr ausgeben, weil man hat gesagt, naja, die Sets, die sie gebaut haben, die waren im Grunde genau bemessen. Ja, die sollten halt quasi so maximal bis zu den Köpfen der Schauspieler reichen. Was halt keiner wirklich wusste, also alles, was über den Köpfen war, wurde dann mit Computer animiert. Was halt aber keiner wirklich auf dem Schirm hatte, ist, dass Liam Neeson halt ein unglaublich großer Mann ist. Also der ist größer wie der Rest ungefähr von allen. Und deshalb mussten sie wirklich hier entsprechend nochmal die Set-Konstrukteure anrufen und mussten sagen, hier, wir müssen nochmal nachbauen. Und das hat dann nochmal $150.000 mehr gekostet. War es, glaube ich, aber wert. Ist gut, dass es gemacht
hat. Ich habe es gerade gegoogelt. 1,93 ist er.
Ja, das ist schon,
das ist schon stattlich.
Schon ganz schön groß, ja.
Ja. Und komm, den Klassiker, den kennt aber auch jeder. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Ewan McGregor ist ja ein ganz großer Lichtschwert-Fan. Und zwar hat er ja quasi während der ganzen Duellszenen immer also hat immer die Geräusche gemacht. Und das mussten sie dann so raus in der Post-Production rausziehen, also diesen Ton, also wenn er den gemacht hat. Das hat er auch schon in ein paar Interviews erzählt, dass das so sein großes Ding war. Das hätte ich auch gern mal gehört. Da hätte ich gern mal so eine Live-Aufnahme gehabt. Oder beziehungsweise so ein Making-of, wo er das dann macht. Das finde ich auch lustig. So, ihr habt nichts mehr an Fun Facts oder Trivias, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Es ist jetzt schon echt eine lange Zeit. Ihr hört jetzt schon ganz schön lange zu. Was bedeutet jetzt dieses Rewatch für uns? Was bedeutet das für euch als Zuhörende? Ich glaube, über den Film brauchen wir jetzt nicht mehr groß was zu sagen. Wir fanden ihn alle gut, wir finden ihn alle gut. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch das nicht weiter irgendwie zu bewerten.
Mir fallen noch 1000 Sachen ein, aber dann sitzen wir noch in 3 Stunden hier. Also wenn wir Dinge, die ihr cool fandet, nicht erwähnt haben, schreibt uns das gerne, weil wir haben mit Sicherheit nicht alles erwähnt. Und, mit
Sicherheit,
ja. Haben nur ein ganz kleines bisschen an der Oberfläche gekratzt.
Das stimmt. Genau, also das eh, also wenn ihr irgendwie ein Feedback für uns habt zu dieser Folge, zu unseren Gedanken, dann lasst uns die auf jeden Fall gerne hören. Wir gehen da definitiv gerne drauf ein. Und der Plan besagt, dass wir gerne diese Reihe fortsetzen möchten, dass wir gerne auch die anderen Filme auf einer anderen Art und Weise schauen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht 2 Jahre warten, bis dann Episode 2 25 Jahre Jubiläum feiert. Wir werden das mit Sicherheit noch früher machen. Also ich hoffe es sehr. Aber wir werden hier uns noch ohne jegliche Daten irgendwie an euch, also die Folge kommt raus, wenn sie rauskommt. Dann werdet ihr das hören, weil ihr habt es selber in den letzten Folgen auch mitbekommen, gerade auch in der News-Folge. Ja, es ist halt irgendwie als was anderes. Wir haben auch alle Privatleben. Wir haben Dinge zu tun. Da ist es halt manchmal auch gar nicht so einfach, sich mal für ein paar Stunden zusammenzusetzen, um über sowas zu sprechen. Aber wir wollen das gerne machen und dann halt auch gerne immer zu dritt, immer in dieser Konstellation. Weil ich glaube, die ist der Grund, warum ihr auch einschaltet.
Ich glaube, eins können wir auf jeden Fall sagen, ohne dass es jetzt eine fixe Ankündigung ist. Wir haben ja selber bemerkt, dass in den letzten Monaten wir es selten geschafft haben, vor allem zu dritt aufzunehmen. Und wir haben auch gemerkt, dass das definitiv mehr werden muss. Und da können wir auf jeden Fall versprechen, wir werden in den nächsten Monaten mehrere Folgen produzieren, wie in den vergangenen 3-4 Monaten gemeinsam. Also
das ist eine harte Aussage.
Ja, das ist auch nicht gelogen und wir haben kein fixes Datum versprochen. Also
genau.
Kann sich jetzt niemand unter Druck gesetzt fühlen.
Das liegt halt auch daran, dass Daniel seinen Jahresurlaub schon aufgebraucht hat.
Nee, ich hab,
genau, Daniel hat jetzt einfach wieder Zeit.
Ich will noch im September nach Galaxy's Edge. Also ein paar Urlaubstage habe ich noch. Aber bis dahin können wir noch ein paar Aufnahmen machen.
Sehr gut. Gut,
muss man dann schon sagen jetzt.
Ja, es ist ja schon bald September.
Dass wir das bis September durchkriegen.
Sehr schön. Ihr Lieben, dann vielen Dank an alle Zuhörenden da draußen. Vielen Dank, dass wir hier uns zusammensetzen konnten. Hat mich sehr gefreut. Und ihr wisst Bescheid, schaut in die Shownotes. Dort findet ihr alle weiteren Infos zu dieser Folge. Alles, was wir euch hier angekündigt haben, packen wir da rein. Und dann lasst uns gerne ein Feedback da, lasst uns gerne eine positive Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei einer zukünftigen nächsten Folge wieder. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Immer, immer.
Immer, immer.
Immer, immer. Tschüss.